ARD. Talk mit Tees.
Berufsberatung, das musste ja jeder immer machen. Und dann bin ich da hin und hab am Tresen gefragt, wo ist denn der Ordner für Popstar? Also ich würde jetzt nicht sagen, Feuerwehrmann, komm her und rette mich. Ich bin ja 3 Tage später dann nochmal hin zur Feuerwehr, weil ich mich bedanken wollte. Auch dieses Gefühl von, man guckt so auf die Welt und hat den Eindruck, ich gehöre gar nicht dazu. Ich erzähle das oft auch auf der Bühne, dass diese Astronautenhaftigkeit irgendwie in jedem so ein bisschen drinsteckt. Und dass man manchmal in einem Konzert sitzt mit Leuten zusammen und man fühlt sich trotzdem allein. Immer wenn ich da gespielt habe, habe ich gesagt, Kapitän, bitte um Freigabe. Und dann kam der Kapitän und hat gesagt, Titel freigegeben, Kommando Untergang. Text, kompletter Blackout. Ich musste das Publikum fragen, wie das Lied geht. Das Publikum musste googeln. Ich musste nochmal neu anfangen. Also solche Sachen. Aber irgendwie liebe ich es auch.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich lade mir auch gerne Gäste ein, die nicht unbedingt zum Mainstream gehören, wenn es um Musik geht. Dabei gibt es so viele tolle Singer und Songwriter in Deutschland zu entdecken. Und eine, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, das ist Anna Depenbusch. Moderne deutsche Liedermacherin, Sängerin, Pianistin, Komponistin. Ihr Musikstil liegt so zwischen Pop, Chanson und Jazz. Sie pflegt eine liebevolle Wortgewalt. Sie erzählt augenzwinkernde Alltagsgeschichten mit Poesie und Humor. Sie betont auch immer wieder das Echte, also das Analoge in einer digitalen Welt. Sie hat Leichtigkeit und sie hat Tiefe. Zu ihren bekanntesten Songs zählen zum Beispiel Heimat, Kommando Untergang, Astronaut, Schönste Melodie oder Tim liebt Tina. Das darf bei keinem Konzert fehlen. Eisvogelfrau, auch ein Song, der immer wieder gespielt wird. Anfang 2025 hat ein Brand ihr Studio und ihr Zuhause zerstört. Auch Musik ist dabei verloren gegangen. Sie ist danach trotzdem auf eine kleine Tournee gegangen. Und ich habe sie erlebt in einem dieser Konzerte. Und da hat sie kurz davon erzählt, Haus stand in Flammen, ihre Wohnung ausgebrannt, fast alle persönlichen Dinge verloren, darunter auch fertiggestellte Musik. Ich habe dann in meinem Podcast zusammen mit Anke Engelke, Wie war der Tag, Liebling, von diesem Konzertabend erzählt, von diesem wunderschönen Konzertabend, das war in Karlsruhe, auch, dass sie von dem Brand erzählt hatte, dass sie jetzt ohne Wohnung dasteht und dass es auch wirklich schwierige, schwere Zeiten sind. Und wir uns dann fragten, wie eng es denn wirklich war und wie gefährlich, also lebensgefährlich. 3 Tage später meldete sich Anna, freute sich darüber, dass wir gesprochen haben über das Konzert und sagte, hey, wenn ihr wissen wollt, wie knapp es wirklich war, könnt ihr mich jederzeit anrufen. Ich habe sie dann einfach zu diesem Podcast hier eingeladen und sie nochmal ganz in Ruhe erzählen kann von diesem Moment, als sie nachts entdeckte, dass es in ihrer Wohnung brennt und sie anschließend dann gerettet wurde. Ihr erfahrt außerdem von den ungewöhnlichen Hobbys, die Anna hat, wie Quantenphysik oder Paralleluniversen. Und es geht um Menschen, die sie so beeindruckt haben, dass sie Songs über sie geschrieben hat, wie zum Beispiel die Mathematikerin Emmy Noether. Eisvogelfrau ist der Song über sie. Auch über den werden wir sprechen in diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Lernt mit mir zusammen Anna Depenbusch kennen.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Moin, moin.
Moin, moin. Ja, wir sind ja in Hamburg.
Ja, sicher.
Wir sind in deiner Heimatstadt hier.
Ehrlich.
In der Perle.
In der Perle.
Hast du den Song jemals gesungen? Hamburg, meine Perle.
Nein, aber sehr, sehr oft gehört.
Ist gut. Ich finde, aber ich bin auch HSV-Fan schon immer. Aber das ist so ein Ding, man möchte den Song immer singen. Er wird ja nicht mehr gespielt im Stadion. Seitdem sind wir auch wieder erfolgreich.
Ja.
Seitdem er nicht mehr läuft.
Seid ihr wirklich wieder erfolgreich?
Naja, wir sind...
Entschuldigung.
Anna, kürzester
ich bin ja
Podcast
Pauli
ever.
Pauli-Fan.
Ach, du bist Pauli-Fan.
Oh Gott, nein, jetzt ja, geht's okay, los.
Ja. Natürlich bist du eine Piratenbraut, ne?
Ja, sicher.
Wie heißen die Rabauken oder wie heißt der Kinderclub von St. Pauli?
Das
heißt
der
nicht irgendwie so Rabaukenclub? Ja, heißt der so Rabauken-Club?
Kiezrabauken oder irgendwie heißen die Kiezkicker. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nee, aber herrlich. Also genau, mein Studio, wo meine Frau Rachals, mein alter Flügel steht, ist auch gegenüber von dem Millantor-Stadion. Deswegen gucke ich da und lausche und fieber mit.
Das heißt, du hast ein ausgelagertes Studio wo du auch noch arbeitest.
Da steht mein Flügel.
Ja.
Und das teile ich mir mit meinem Schlagzeuger. Mhm. Und so wursteln wir uns da zurecht.
Wie oft hast du da geschlafen in letzter Zeit?
Gar nicht.
Denn im Moment ist ja wirklich die große Frage bei dir, wo schlafe ich, wo übernachte ich?
Ja.
Denn mittlerweile wissen es ja sehr, sehr viele. Und du hast es ja auch auf den letzten Konzerten, hast du es ja auch erzählt, deine Wohnung ist abgebrannt.
Ja.
Und du warst drin.
Ja.
Und es war sehr schön. Und ich habe vom Konzert im Podcast erzählt dann.
Ja.
Und,
ja.
Und dann haben wir uns wirklich gefragt, wie eng das jetzt wirklich war.
Ja, genau.
Und dann hast du dich gemeldet und hast gesagt, also... Ja, wenn ihr wissen wollt, wie eng das wirklich war, dann könnt ihr mich jederzeit ansprechen.
Und das hast du getan.
Und dann habe ich gesagt, okay Anna, dann machen wir doch einfach wirklich einen schönen Podcast zusammen. Ja. Und müssen natürlich nochmal über diese Geschichte reden, die dir echt ein bisschen das Leben versaut hat. Ja. Kurze Zeit, eigentlich immer noch. Es ist das ganze Haus abgebrannt, oder? Oder eine Etage?
Ja, also es ist das ganze Haus im Moment unbewohnbar.
Ja.
Das Feuer war im ganzen Treppenhaus. Und im zweiten Stock ist es ausgebrochen und ich bin halt direkt da drüber. Und da ist das Feuer halt auch an mehreren Stellen in der Nacht dann reingekommen. Die Wohnung unter mir ist komplett ausgebrannt. Und bei mir ist es halt so an einigen Stellen reingekommen. Also im Schlafzimmer war es doll. Und dann ging es auch im Flur und im Bad. Und vorne zur Straße hin hat die Feuerwehr mich dann aus dem Fenster geholt.
Das heißt, die Flammen haben sich durch die Wände gefräst oder du hattest Flammen bei
dir. Ich hatte Flammen, die sind durch einen
Boden.
Kabelschacht.
Ach,
also die kamen dann durch den Sicherungskasten.
Okay.
Also absurd. Und da ist es dann auch wirklich durch die Decke durchgebrannt. Das ist halt so ein altes Gebäude. Das ist halt dann auch viel Holz, viel Balken und das geht dann ab wie Zunder.
Wo steht das Gebäude? Welcher Stadtteil?
Das ist St. Pauli, Altona.
Ach, das ist Altona und Pauli, ist das. Okay.
Also, wenn ich das Fenster aufmache, könnte ich auch das Stadion hören. Ich weiß dann immer, wie es steht.
Das ist gut. Dein erster Gedanke ist natürlich durchs Treppenhaus.
Ja.
Ich sehe Flammen in meinem eigenen Haus. Was hast du gedacht in dieser Sekunde?
Ich habe eigentlich gar nichts gedacht. Also, absurderweise ist das dann halt wirklich so eine Autopilot-Sache. Also, der Körper reagiert. Und die Flammen waren da auch noch nicht im Flur, aber halt der ganze Rauch. Also man konnte nichts sehen.
So dicker Rauch zu dem Zeitpunkt schon.
Ja, also das Treppenhaus ist komplett schwarz. Und dann auch so die ganzen, alles was da so an Holz war. Also es ist absurd, wie das aussieht.
Die meisten von uns wissen ja nicht, wie wir reagieren würden. Ja. Deswegen interessant, dass du gesagt hast, man hat so einen Autopiloten
drin.
Man funktioniert dann plötzlich.
Ja.
Und du hast dich dann gleich Richtung Fenster orientiert?
Ja, und da, also es gibt zwei Fenster im Schlafzimmer und zwei Fenster in der Wohnküche.
Ja.
Und dort im Schlafzimmer, darunter ist das Feuer ausgebrochen und da war es dann halt auch so, dass die Flammen auch schon an den Fenster standen. Also dann sind die, war so doppelt verglast, die äußeren Fenster sind dann schon gesprungen und dann kam es im Flur und das war halt so dieser heikle Moment, der mir auch erst irgendwie ein paar Tage später so richtig bewusst geworden ist, dass halt das Feuer, was dann durch diesen Sicherungskasten in den Flur gekommen ist, das hätte mir fast den Weg abgeschnitten. Und wenn ich da nicht durchgekommen wäre, dann hätte ich auch nicht vorne von der Feuerwehr gerettet werden können. Und es gab aber auch sehr viel Rauch vorne zur Straße hin. Und das heißt, ich konnte nicht am Fenster stehen, sondern weil dann die Flammen von unten wieder kamen. Das heißt, ich habe dann halt gerufen und dann Fenster zu.
Mhm. Und die Fenster sollen ja geschlossen bleiben bei Flammen, oder? Weil die sonst gefüttert werden, genährt werden durch den Sauerstoff. Ist das richtig?
Ja, irgendwie so.
Irgendwie gehen ja oft die Türen immer zu.
Ja, genau.
Okay, also du hast kurz gerufen.
Ja.
Hilfe, Hilfe. Und dann Fenster schnell wieder zu.
Ja.
Warum hast du das Fenster zugemacht? Wegen des Rauchs allein, weil der von außen
da überhaupt nicht mehr atmen. Also und genau, es kam ja schon an drei Stellen das Feuer rein, also auch der Rauch rein. Also Flur ging nicht, Schlafzimmerfenster und Flur ging nicht, Treppenhaus und also es war, aber gefühlt ist es dann halt, es geht so unfassbar schnell und es ist wirklich wie so eine gedehnte Zeit, dass man halt da irgendwie eins nach dem anderen dann so Überlebensmodus.
Hast du Angst gehabt?
Ja.
Okay.
Also ich habe gedacht, das war's.
Das hast du wirklich gedacht?
Ja, weil... auch, es gab die Situation, es war ja um 3 Uhr nachts, also auch mitten in der Nacht.
Du hast geschlafen.
Ja, ich habe geschlafen.
Hast du einen Rauchmelder?
Ja.
Und der hat funktioniert?
Ja.
Rauchmelder können Leben retten.
Ja.
So heißt ein Gedicht. Das suche ich dir nachher nochmal raus.
Okay.
Irgendwie suche ich dir nicht raus, weil das ist vielleicht nicht. Ist vielleicht
doch. Gib mir das mal.
Ich weiß nicht, es ist vielleicht geschmacklos. Es ist ein ganz interessantes Gedicht, aber ja.
Von wem?
Es kommt nachher. Er heißt Mike Lippertz.
Mhm.
Und ja, und ich suche schnell raus, Rauchmelder. Rauchmelder können Leben retten. Okay, ich zitiere es dir ganz schnell.
Ja.
Rauchmelder können Leben retten, sagt die Feuerwehr. Bewohner von Altbauten haben aber Angst, ihre Stuckdosen mit weißen Plastikdosen zu verschandeln. Nicht jeder ist schließlich ein Venusianer und hat im Zimmer bereits ein Mobile aus dem Miniaturofus hängen. Rauchmelder können Leben retten, sagt die Feuerwehr. Das ist keine Frage von Schönheit. Für mich schon, antwortet einer. Ich sterbe lieber, als dass ich jeden Abend an der Decke auf eine weiße Plastikdose schaue. Und einer bei der Feuerwehr denkt, dann stirb in Schönheit, wenn ich zündeln gehe. Also einen kleinen Twistplot am Ende. Weißt du, also ist nichts, worüber man sich lustig machen kann. Und trotzdem ist dieser Satz einfach so wichtig.
Ja.
Rauchmelder können Leben retten.
Ja,
und bei
stimmt.
Dir hat er funktioniert.
Ja.
Oh Gott, wie lange musstest du warten, bis die Feuerwehr kam?
Also sie war schon da, als ich aufgewacht bin.
Das ist gut.
Ja, weil natürlich auch von gegenüber die Flammen ja schon überall aus dem Fenster kamen. Und da haben ganz viele Leute parallel die Feuerwehr angerufen.
Okay.
Das heißt, die waren schon unten und haben auch schon unten angefangen, so die Türen aufzubrechen und Leute rauszuholen. Und ja, und dann, ich bin dann so richtig romantisch über so einen Feuerwehrleiterkorb aus dem Fenster geholt worden. Und das war großes Glück. Also keine Rauchvergiftung, keine Verbrennung, alles nochmal gut gegangen.
Du hast ganz viel verloren.
Ja.
Ich glaube, Fotoalben hast du erzählt auf der Bühne.
Mhm.
Studiomaterial.
Mhm.
Du hast ja auch Technik oben.
Mhm.
Du hast ja auch dein kleines Heimstudio da oben.
Mhm, ja.
Es ist alles weg.
Mhm.
Die Masterbänder, also oder was auch immer man heute als Masterband bezeichnet, Festplatten,
Skizzen,
mit all dem Zeug für das neue
Textbücher.
Album, das du geplant hattest.
Ja.
Ist das alles weg oder war das in der Cloud?
Nee, das ist alles weg.
Nee, ne?
Doch, aber es wäre auch thematisch, also mich beschäftigen jetzt irgendwie auch andere Sachen. Also ich fange jetzt nochmal neu an und ja, also insofern, irgendwie fühlt es sich gerade auch nach leichtem Gepäck an. Also all diese Sachen, die man ja auch immer irgendwie so ein bisschen mit sich rumschleppt. Also auch selbst diese ganzen Erinnerungen, Fotoalben, Bücher. Ich habe ja so ganz viele Wissenschaftsbücher, so ganz tolle.
Ja.
Das ist alles weg. Und halt, ja, aber ich fange jetzt von vorne an. Es ist ein Neustart. Und
aber sag mal, wenn man also Songs komponiert und schon Instrumente schreibt und Texte, das hat man doch in der Cloud eigentlich. Abgespeichert, oder nicht?
Ich glaube, ich bin da irgendwie zu oldschool. Also ich habe halt so ein Notizbuch und dann halt so Aufnahmegeräte. Und ja, und viele Ideen sind natürlich einfach noch im Kopf. Also und die, da bleiben sie ja, da sind sie ja gut gesichert.
Interessant,
ja.
Aber dann funktioniert dein Kopf noch so ganz gut. Denn dadurch, dass wir uns alle permanent alles notieren im Smartphone, du hast auch schon ein Smartphone, also das hast du schon.
Ja, das habe ich schon.
Aber dadurch, dass wir uns permanent alles notieren, lässt natürlich die Fähigkeit, sich Dinge zu merken, ob das auch nur Einkaufsliste ist, was auch immer, lässt deutlich nach. Also das merke ich selbst bei mir schon.
Ja.
Der ich auch gern mal auch mal Gedichte auswendig gelernt habe oder mal ein paar so Theatertexte und so weiter. Aber ich merke, dass die Fähigkeit etwas nachlässt, weil man ja den ganzen Tag notiert.
Ja.
Und dir geht es ja sicherlich nicht ähnlich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist.
Aber du bist so ein bisschen jünger. Da funktioniert das vielleicht noch.
Bin ich?
Ja, schon.
Wie alt bist du?
Na, ich bin schon 10 Jahre älter als du.
Okay.
Also.
Na gut. Nee, aber also diese ganzen Telefonnummern, die man früher mal auswendig konnte.
Ja.
Also, verrückt, oder?
Ein paar aus der Jugend von vor 30, 40 Jahren kenne ich immer noch.
Ja.
4291. 328-9001.
Darfst du das überhaupt sagen? Sonst
die gibt es ja nicht mehr.
Ach so.
Die sind ja 30 Jahre alt. Die gibt es nicht mehr, die Nummern.
Okay, na gut, wer weiß.
Du sagen. Heute hat man ja eigentlich nur noch Handynummern.
Ja.
Weißt du?
Ja, das stimmt.
Okay, ich finde das aber ganz erstaunlich, dass du mittlerweile das akzeptiert hast, dich damit abgefunden hast, dass offensichtlich auch nicht etwas Positives entstanden, aber du kannst diesem Ganzen zumindest in alter Dramatik eine positive Note abgewinnen.
Ja.
Du fühlst dich ein bisschen zu leicht vielleicht, aber leichter.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin sehr dankbar für, dass nichts Schlimmeres passiert ist und dass ich auch dann die Tour trotzdem spielen konnte, weil das war die beste Ablenkung, die ich mir vorstellen konnte.
Ja, also Programm geändert, Titel der Tour. Ja. Wie sollte der Titel eigentlich sein, ursprünglich mal, den es ja jetzt nie geben wird?
Ja, den spare ich mir noch so ein bisschen auf, mal gucken, was da noch kommt. Also so, ja.
Mal gucken, was da noch kommt, ist aber auch ein schöner Titel für
ja,
die Tour.
Ja, mal gucken, genau. Und ja, jetzt heißt ja die Tour zwischen Liebe und Kummer und das ist halt auch so diese Ambivalenz, so, wo ich auch merke, dass viele Leute was damit anfangen können. Also auch die Gleichzeitigkeit von sehr glücklich, dankbar und trotzdem traurig und ängstlich zu sein.
Jetzt kommst du auch mit diesem Begriff. Ich habe neulich mit Susan Sidoropoulos gesprochen. Ja. Die hat ein Buch geschrieben über dieses Thema, dass es nicht nur glückliche Zeiten gibt und es gibt auch nie nur traurige oder schlechte Zeiten. Es ist immer alles gleichzeitig und es war auch früher schon so, nur ist unsere Wahrnehmung durch Social Media eine andere. Wir werden so mit negativen Sachen gefüttert und denken, alles ist viel schlechter als früher, stimmt aber nicht. Wir kriegen nur alles einfach mit.
Ja.
Und dieser Begriff Gleichzeitigkeit, egal mit wem man welches Thema bespricht, immer wieder poppt er auf oder ploppt er auf, weil er so viel Sinn macht.
Ja, und es gehört irgendwie auch zusammen. Also auch so diese, wie heißt das so, Ambiguitätstoleranz und all diese Begriffe, die da jetzt so durch die Welt schwirren. Ich kann damit viel anfangen. Also mit dieser Gleichzeitigkeit auch von Ja und Nein oder von Tag und Nacht und dass man so das Gefühl hat, ja, irgendwie, ich sitze hier gerade, wir sitzen hier in diesem schönen Studio, wir reden miteinander und im Moment ist alles gut. Aber wenn du dir vorstellst, gleichzeitig ist es irgendwo anders halt gar nicht gut und es ist auch, finde ich, fast zu viel verlangt. Also da würde mich interessieren, wie du das findest. Also dieses, dass man ja auch immer so versucht, empathisch mitzuschwingen. Und manchmal ist es too much. Ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl, dass man denkt
ich sag mal so, wenn man noch eine Wohnung hat, in der man abends die Nachrichten verfolgen kann, ganz in Ruhe auf dem Sofa, dann lässt sich das noch leichter ertragen, als wenn man vielleicht aktuell wie du keine Wohnung hat. Warum hast du eigentlich keine Wohnung? Findest du keine oder wirst du wieder einziehen können in die alte irgendwann mal?
Ich bin noch unsicher, ob ich dahin wieder zurückgehen möchte. Also die Brandsanierung wird jetzt ungefähr 2 Jahre dauern. Absurd.
Aber was machst du? Wo wohnst du jetzt?
Im Moment merke ich, dass es mir gut tut, das Ganze so ein bisschen halt auch so als Couchsurfing-Abenteuer zu betrachten. Also wirklich rumzukommen, zu reisen. Also im Moment habe ich keinen festen Wohnsitz, außer halt die Straße da, wo die Wohnung war, da bin ich noch gemeldet. Und ja, aber es ist im Grunde gerade so ein Abenteuergefühl. Also mal hier, mal da. Ich habe keine Möbel. Ich bin schnell. Ich kann überall, wenn Freunde im Urlaub sind, ich kann die Blumen gießen, die Katze füttern. Und das mache ich gerade.
Das heißt, heute Nacht warst du bei Freunden.
Nee, heute Nacht ist es so, ich habe gerade ein Stipendium, ein Wohnstipendium. Das ist so für Künstler, für Schriftsteller, also ganz querbeet. Und da bin ich noch 2 Monate.
Okay, hast eine kleine Wohnung, kleines Zimmerchen irgendwo, wo du auch in Ruhe arbeiten kannst.
Wo ich auch in Ruhe arbeiten kann, das ist ganz gut.
Hast du mittlerweile das Gefühl, dass du vielleicht, sag ich mal, Ereignisse durch deine Songs heraufbeschwörst?
Wie bitte?
Du singst etwas und es tritt ein. Ich denke jetzt an einen alten Song von dir. Alles auf Null.
Ach so.
Du musst alles auf Null wider Willen jetzt plötzlich erfahren.
Alles auf Null, alles neu, alles andere ist vorbei. Es wird gut, es wird groß, es wird Gold. Alles auf Null, alles neu, alles andere ist vorbei. Es wird gut, es wird groß, es wird Gold.
Wie ist der Song damals entstanden? Um wen ging es damals?
Da ging es um eine Freundin, die, die hatte so eine dunkle Phase. Und da habe ich gedacht, die irgendwie braucht immer so einen Push. Also so einen liebevollen Arschtritt, sodass man sagt, komm, wir gehen jetzt raus, sieh dich um, es gibt einfach noch viel. Und ich weiß nicht, es gibt ja auch noch diesen Titel Alles über Bord, wo ich dann so alle möglichen Sachen ausmiste, wegschmeiße, wo ich dann denke, oh Gott, jetzt passiert es mir auch selber. Auf einmal ist alles weg, Nee, aber ich habe nicht so einen Voodoo-Zauber, dass man halt denkt so, dass das dann in Erfüllung geht, all das, was ich dann schreibe oder so.
Nein. Ja gut, irgendwann, wenn so nach und nach die ganzen Ereignisse aus den Songs sich einstellen, muss man sich schon mal irgendwann fragen, ob man was falsch macht.
Ja.
Also alles auf Null, alles neu, alles andere ist vorbei.
Genau.
Ab heute wird wundervoll.
Unbedingt. Ja, das ist also ein Motto-Song.
Das Gute ist, dass wir dich als wirklich authentische Liedermacherin hier erleben. Du lebst wirklich auch das, was du singst.
Ja.
Nicht nur, wenn du anderen diesen Ratschlag gibst, wie in dem Fall deiner Freundin damals.
Es gilt für mich genauso.
Es gilt für dich genauso. Du hast auch, glaube ich, wirklich auch ein bisschen beklagt beim Konzert, dass auch eine sehr geliebte Vinylsammlung auch sozusagen den Flammen zum Opfer gefallen ist.
Ja.
Auch natürlich das Material für das Album, das du jetzt neu machen wolltest.
Mhm.
Und dann hattest du aber die Idee, komm zur Überbrückung, ich gehe ja auch auf Tour, dann mache ich jetzt so ein Best-of-Vinyl, das ich liebevoll gestaltet, auch als Doppelalbum dort verkaufe.
Mhm.
Und da fand ich es interessant, was du erzählt hast, dass du gar keine Rechte mehr an den oder Lizenzen besessen hast, um jetzt da selbst mit deinem eigenen Label eine Platte zu pressen. Das heißt, du warst angewiesen auf die große Plattenfirma?
Genau, das betraf halt wirklich so diese ersten Alben. Also die Mathematik der Anna Debmusch, dann gab es Sommer aus Papier. Und die beiden Alben sind damals bei Sony erschienen. Und ja, und dann muss man da halt wirklich auch eine Lizenz für bezahlen, dass man das selber veröffentlichen kann. Und da war aber das Gute, dass die Sony kein Interesse hatte, selber Vinyl zu pressen.
Okay.
Sondern dass ich meinte, ich zahle das, ich möchte das wirklich einfach nur bei meinen Konzerten verkaufen und ihr kriegt dann weiterhin diesen ganzen Streaming-Apparat und es kommen ja trotzdem auch Einnahmen rein. Also ich bin ja Komponistin und Produzentin, das heißt, okay, die Lizenzrechte, die teilen wir uns auf,
das, was
die Plattenfirma kriegt, aber man muss halt alles so anfragen. Und dann gab es ja den Titel Ich und Du, wo Mark Forster auch dabei war und der dann so einfach so unfassbar durch die Decke gegangen ist. Und oh, und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, der Song kommt nicht mit drauf, der bleibt einfach nur ein Streaming-Song.
Okay.
Und ja, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Best-of-Vinyl geworden, finde ich.
Okay, und die haben aber ihr Okay gegeben und das war für dich auch eine Erleichterung, dass du nicht da nochmal irgendwie zahlen musst. Okay, und beim wievielten Konzert waren die Vinylplatten alle weg?
Oh, ich glaube, das war ganz kurz danach.
Du warst ja auch angewiesen auf Verkäufe, das hast du dir dann auch erzählt.
Ja.
Und dann kaufen die Leute natürlich nochmal erst recht. Das heißt, als du dein großes Konzert in der Elfi hattest, Heimspiel in Hamburg, war nichts mehr da.
Ja, da war nichts mehr da. Die waren dann alle schon weg. Ja, und dann haben wir da, ich hatte auch noch Tourplakate, also auch von Zwischen Liebe und Kummer Tour.
Ja.
Und die haben wir dann einfach verschenkt und daneben einfach so eine kleine Spendenbox, wo ich meinte, ey, wenn ihr Lust habt, mir irgendwie ein Eis zu spendieren, tut da was rein, nehmt euch ein Plakat mit, hängt es auf und erzählt es einfach weiter, weil das ist einfach die allerbeste Werbung. Wenn die Leute sagen, weißt du was, das Konzert war toll, ich möchte nochmal kommen und ich bringe noch jemanden mit. Ich finde es so toll, dass du gekommen bist. Wie hast du dich denn dahin verirrt?
Die Sache ist die, ich habe schon ganz oft all die Jahre dein Plakat an der Wand vom Tollhaus gesehen, weil die Plakate waren cool. Und natürlich die Mathematik der Anna Debmusch. Das ist einfach ein krasser Titel. Und dann, ohne die Musik zu kennen, habe ich immer gedacht, da will ich hin. Das klingt gut. Das ist ein liebevoll gestaltetes Plakat. Mhm. Der Titel ist schon mal ganz gut. Und ich mag ja auch, obwohl ich habe erst vor ein paar Jahren, habe ich die ganzen LiedermacherInnen entdeckt, weißt du, von Max. Du kennst ja alle, du hast ja mit ihnen zusammengearbeitet.
Ja.
Ob das nun Dota ist oder Max oder Sarah Lesch und so.
Ja.
Da gibt es ja so viel zu entdecken, auch an wirklich genialen LiedermacherInnen, die wir in Deutschland haben.
Ja, auch so eine richtige Clique.
Ist der Hammer, oder? Und ihr seid ja auch so eine richtige Clique.
Ja.
Und habt auch untereinander ja schon viel zusammengearbeitet. Und diesmal war es soweit und diesmal konnte ich. Dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich mir Anna an.
Okay.
Und ich hatte gar nicht so viele Songs von dir vorher gehört.
Ja, ist doch
und
gut.
Ich liebe es, Neues zu entdecken. Ich muss auch nicht die ganzen Hits hören, wenn ich jemanden, den ich mag, im Konzert höre. Ich muss nicht die ganzen Hits hören. Ich liebe es, wenn neues Zeug gespielt wird, was vielleicht sogar noch keiner kennt. Und insofern, es war ein wunderschöner Abend und seitdem habe ich mich ein bisschen in dein Universum hereingearbeitet.
Ja.
Und dann allerdings echt gleich mit dieser Horrorstory da am Anfang, die ja, wenn man sie jetzt nochmal im Detail erzählt, ja nochmal viel dramatischer ist als das, was wir an Eindruck bekommen haben, während du auf der Bühne erzählt hast, wo du ja nun auch nicht Stunden Zeit hast, darüber zu erzählen, weißt du, aber.
Nee, das stimmt. Es ist auch immer, ich schwank da auch immer so ein bisschen hin und her, weil der Einschnitt ist halt so groß. Also ab jetzt geht mein Leben anders weiter. Weil der Einschnitt so extrem war. Aber ich möchte natürlich jetzt auch wieder weiterkommen. Ich möchte irgendwann das auch hinter mir lassen. Also wir spielen ja jetzt auch im Oktober nochmal Termine. Und ich merke auch so, oh, ich möchte gar nicht mehr so viel da auch die ganze Zeit drüber sprechen. Sondern ich möchte jetzt sagen, weißt du was, es ist passiert. Es wird jetzt zu meiner Biografie gehören. Aber es geht jetzt weiter.
Ja. Würdest du es thematisieren in einem Song? Also ist die Versuchung groß?
Ich könnte mir das vorstellen, aber es wäre so abstrakt, dass man es auf mehreren Ebenen hören kann. Also es würde, ja, eventuell würde ich ein Bild finden, was dann das Ganze nochmal irgendwie auf eine andere Ebene hebt. Also ich würde jetzt nicht sagen, Feuerwehrmann, komm her und rette mich. Ich bin ja 3 Tage später dann nochmal hin zur Feuerwehr, weil ich mich bedanken wollte.
Ja.
Und so.
Und dann, hast du ihnen was mitgebracht, den Jungs?
Du darfst denen nichts mitbringen. Ich wollte die in die Elfi einladen, aber es sind ja, die sind ja verbeamtet oder wie das heißt, oder die Bestechungsgelder, die dürfen nichts annehmen.
Ja.
Und dann bin ich aber hingegangen und habe einfach ein paar Minuten mit denen gequatscht, also auch mit dem, der mich aus dem Fenster geholt hat. Und der hat mir den Einsatz nochmal erklärt und gesagt, wo die Schwierigkeiten waren und so. Das war schon ganz, also diesen Prozess nochmal.
Aber weißt du, was du machen dürftest?
Was darf ich machen? Erzähl.
Ein kleines Konzert auf der Feuerwache für die Jungs. Und
meinst
Frauen.
Du?
Und die Frauen, die da sind. Ja, ich glaube schon, denn das ist nichts mit Einladung für etwas, was Geld kostet. Dies ist ja etwas, was man nicht kaufen kann.
Ja.
Und ich bin sicher, du darfst mit deinem Klavier oder spielst du auch Gitarre?
Ja, Ukulele.
Ukulele spielst du, ja. Darfst du hingehen und darfst einfach ein kleines Konzert machen.
Ah,
und dann
das
könntest
ist doch
du sogar aber auch im Streaming tun, das Feuerwehrhauskonzert oder so.
Oh.
Oder?
Ja, das wäre doch toll. Ja,
aber selbst ohne Öffentlichkeit.
Ja,
aber einfach hingehen
nur für die
und
Jungs
einfach sagen,
da und die Feuerwehrfrauen.
Anna spielt heute 3 Songs und meinetwegen noch 4 Zugaben.
Ja.
Aber einfach nur so ein Mini-Konzert als Dankeschön.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das erlaubt ist. Denn das hat ja nichts mit geldwertem Vorteil zu tun oder mit Compliance oder Bestechung oder sowas. Okay, aber wäre doch ganz schön. Ja, du hast gerade gesagt, auch ganz viele Bücher, die dir sehr am Herzen lagen. Mhm. Deine ganzen Physikbücher und so etwas. Denn du bist ja auch dafür bekannt, du liebst Physik. Du bist fasziniert von dem, was noch ist.
Ja.
Sind wir uns in einem anderen Leben, es gibt ja ganz viele parallele Leben, es gibt ja Paralleluniversen, sind wir uns in einem dieser Universen schon früher begegnet?
Bestimmt.
Oder?
Ja, ganz bestimmt.
Das Thema Paralleluniversum, das klingt erstmal total spinnerisch.
Mhm.
Aber die Wissenschaftler sagen ja, es ist nicht nur möglich, es ist sogar wahrscheinlich. Mhm. Ist das nicht faszinierend, dass wir beiden auch in irgendeinem anderen Universum existieren? Und
ja, also ich finde...
Es ist so abstrakt und es ist so weit weg.
Ja.
Und die sagen aber, es gibt es wahrscheinlich.
Ja. Und wenn man anfängt, darüber nachzudenken, kribbelt das Gehirn so richtig. Merkst du das auch? Also im Grunde jede Entscheidung, die du fällst, öffnet ein Multiversum für sich. Weil wenn du hier Ja sagst oder wenn du hier durch diese Tür gehst, bist du nicht durch die andere gegangen. Durch die andere wäre das Multiversum anders verlaufen.
Mhm.
Und dann sitzt du irgendwo reitend auf einer lebendigen Schrödingers Katze, galoppierst du, ja, keine Ahnung. Aber ich finde, was mir daran so Spaß bringt, ist, dass es mich inspiriert, irgendwie über den Tellerrand zu gucken, nochmal anders zu denken, neugierig zu bleiben und irgendwie anzunehmen, dass es auch Sachen gibt, die ich mir gar nicht vorstellen kann.
Ja.
Es ist jetzt gar nicht so, dass ich sonderlich spirituell oder so bin, aber ich finde diese Neugier am Leben und die Neugier an der Welt und die Neugier an anderen Menschen, das ist, finde ich, ganz toll.
Und Quantenphysik ist faszinierend.
Hast du auch einen Drang?
Naja, aber ich habe wenig Ahnung. Ich habe nur einmal ein Theaterstück gesehen.
Mhm.
Constellations hieß das. Und das hat mich so fasziniert. Und da wurde die eine Szene immer wieder neu gespielt. Immer wieder in anderen Variationen. Das gibt es ja in dem einen oder anderen Theaterstück auch.
Ja.
Und in diesem Stück eben auch. Und er hat sich da mit Quantenphysik eben beschäftigt. Er war Bienenzüchter oder sie hatte mit Quantenphysik zu tun. Und er war Bienenzüchter, wie auch immer. Ganz ein ungleiches Paar, das aufeinander traf. Und immer wieder spielte die Szene ganz woanders.
Ja.
Und das hat mich fasziniert, weil ich da mich mit Quantenphysik kurz beschäftigt habe. Und dann erfahren habe, dass diese Paralleluniversen einfach möglich sind. Und ich meine, ich finde es ja schon faszinierend, dass es kleine Motoren gibt, die funktionieren mit Zahnrädern. Das ist ein kleiner Motor, den wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Das habe ich schon als Jugendlicher in irgendeiner kleinen Wissenschaftssendung gesehen.
Mhm.
Also es gibt Motoren. Wir sehen die nicht mit bloßem Auge. Der liegt vor dir auf dem Tisch und er hat Zahnräder, die funktionieren. Die drehen sich. Aber wir sehen es nicht mit bloßem Auge. Man kann es nur unter dem Mikroskop sehen.
Wahnsinn.
Das alleine ist doch irre, oder?
Ja, das ist echt irre. Wir sind ja jetzt gerade im Jahr 2025 und das ist ja 100 Jahre Quantenmechanik.
Ah, okay.
Heisenberg war vor 100 Jahren auf Helgoland und hat sich große Gedanken gemacht.
Ja, es ist wirklich irre. Und du liebst es ja alles, ja? Physik, Kosmologie, Quantenmechanik, Mathematik. Es waren alles Fächer, in denen ich schlecht war, die mich heute als Erwachsener super interessieren. Mhm. Ich war in allen Fächern nicht besonders gut in der Schule. Und du?
Ja. Nee, ich war da auch nicht gut drin. Ich hatte immer eine Leidenschaft, aber ich habe es nie durchdrungen. Und das ist auch bis heute so. Also ich habe da irgendwie so einen naiven Zugang, der mir aber Spaß bringt. Und so richtig nochmal angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, war halt während der Pandemiezeit, wo keine Konzerte stattgefunden haben und ich dann nochmal ein Studio angefangen habe. Einfach nur aus Neugier, aus Interesse.
Hamburger Uni?
Nee, oder in Bremen.
In Bremen?
In Bremen.
Fernuni natürlich, online?
Genau, online, und zwar bei einem Prof, den ich aus dem irgendwie Deutschlandfunk mal gesehen hatte, der so Zeitforscher und Zeittheorien und ein Philosoph und Physiker war. Und dann dachte ich, ach, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich das nie. Und da habe ich dann einfach so ein bisschen reingeschnuppert. Ich habe nichts verstanden, aber ich war da richtig 2 Jahre mit dabei. Und ja, Philosophie der Physik, Philosophie der Zeit. Und das hat mir großen Spaß gemacht, einfach diese Lücke zu füllen, wo man keine Konzerte spielen konnte.
Und mochtest du Mathematik denn früher schon? Weil du ja auch diesen Albumtitel hattest und eines der frühen Alben. Oder war es das erste? Nee, das zweite?
Das zweite.
Zweite Album, ne?
Ja, genau.
Die Mathematik der Anna Dippenbusch.
Ja, genau.
Also kam die Mathematik her?
Die Mathematik kam her von einem Buch. Mhm. Und zwar ein Buch, das heißt Die Mathematik der Nina Gluckstein.
Okay.
Das war ein Buch, das ich als Teenagerin gelesen hatte und einfach toll fand. Also Nina Gluckstein hat irgendwie so ihre eigene Theorie, eine Formel für die Liebe entdeckt. Und sie war halt so eine sehr kühle Frau, die sich in einen Tango-Tänzer verliebt hat. Und es endete dramatisch und ich fand's toll.
Aber es ist kein Jugendbuch, oder?
Nee, aber es ist so eine kleine Fibel. Ah, Esther Vilar.
Esther Vilar, interessant.
Ja. Ja, und das fand ich toll. Und den Titel fand ich toll. Mhm. Und dann auch überhaupt so dieses, wie funktioniert die Liebe? Und gibt es eine Formel? Wie kann ich machen, dass das funktioniert? Und in dem Buch endet halt einfach alles ganz dramatisch. Es funktioniert halt nicht. Die Formel funktioniert nicht und so.
Nee, haben wir alle festgestellt schon in der Zwischenzeit.
Aber wir versuchen es immer wieder, wo man denkt, so kann es
gehen. Weil wir so dumm sind, weil wir es nicht kapieren.
Ja, oder weil wir so leidenschaftlich sind und es immer wieder glauben und versuchen wollen. Ja, und also ich fand das toll, aber ich habe kein Talent für Zahlen. Ich finde diese ganze Zahlenwelt, Mathematikwelt beeindruckend und faszinierend, aber ich habe da kein Talent.
Hast du eine Glückszahl?
Nee, ich mag die Primzahlen gerne.
Wenn du dir eine Zahl rauf tätowieren würdest, auf deinen Oberarm, welche wäre es?
2.
Warum die 2?
Weil es die einzige Primzahl ist, die gerade ist.
Guck mal, und da sagst du, du hast keinen Fehler für Zahlen.
Weil man immer denkt, Primzahlen müssen ungerade sein.
Ja.
Aber die 2 ist auch eine Primzahl. Ist das nicht romantisch? Da lacht der Techniker hinter der Scheibe.
Ja, wahrscheinlich hat Phil die 2 auf seiner Schulter tätowiert. Auf dem Bizeps zeigt er gerade. Herrlich. Ja, auch ein anderer Song, den viele kennen, den du auch sehr, sehr gerne spielst, das ist Die Eisvogelfrau. Mhm. Und dieser Song ist Emmy gewidmet.
Ja.
Mitten im Chor, halb Schatten, halb Licht, tritt aus dem Tenor ein neues Gesicht. Mit Glitzergefieder, das Herz tiefseeblau, und sie singt ihre Lieder. Eisvogelfrau.
Auch Emmy ist eine Wissenschaftlerin gewesen, Emmy Noether.
Genau.
Das hast du ja auch schon mal erzählt. Mhm. Wie bist du auf Emmy gestoßen?
Im Fernsehen.
Da du dich ja für Mathematik nicht so besonders interessierst und sowas, weißt du.
Nee, es war im Fernsehen. Ich hab eine Dokumentation gesehen, da ging es irgendwie um Albert Einstein, um seine Relativitätstheorie. Und da tauchte Emmy Noether auf, weil sie irgendwie auch immer so im Schatten blieb. Und wenn ich Konzerte spiele, dann frage ich manchmal, wer kennt Emmy Noether? Das nächste Lied ist ihr gewidmet. Und es gibt dann einige, meistens Wissenschaftlerinnen oder Mathematikerinnen, die dann so die Hand heben. Dann ist eine Person da und ich bin nur deswegen gekommen. Und das ist halt, ich erzähle diese Geschichte so gerne, weil es halt auch was damit zu tun hat, so als Frau in dieser diesem Wissenschaftsbetrieb, und Emmy Noether war eine starke Frau, die eigentlich immer irgendwie im Schatten von den großen Namen wie Albert Einstein, David Hilbert, aber Großes geleistet hat. Und ich dachte, irgendwie wollte ich ihr nochmal so ein Glitzern geben. Und es gibt ja auch jetzt mittlerweile dieses Emmy Noether Stipendium, also für die Forschung, für die Forscherinnen, für Mathematikerinnen in den Naturwissenschaften. Und ja, ich finde das einfach faszinierend.
Wenn man den Text sich anhört, dann würde man aber gar nicht auf die Wissenschaftlerin erstmal kommen. Mhm. Ne? Mitten im Chor, halb Schatten, halb Licht, tritt aus dem Tenor ein neues Gesicht mit Glitzergefieder, das Herz tiefseeblau, und sie singt ihre Lieder, ja. Eisvogelfrau.
Ja.
Ja, denn für dich wird die Bühne hier zu klein, in die Nebenrollen passt du schon lange nicht mehr rein.
Mhm.
Und du leuchtest heller als jeder Scheinwerferschein. Wir hören deine Stimme bis in die hintersten Reihen.
Ja.
Da denkt man erstmal nicht an eine Wissenschaftlerin.
Nee, und auch bis zum Ende. Aber das ist halt oft bei meinen Liedern so, dass man die auf mehreren Ebenen hören kann. Und ich mag es halt dann auch, die Geschichten dazu zu erzählen. Manchmal davor, manchmal danach. Also auch, ja, weil die dann doch manchmal, also jeder hört die Musik so, wie er will und spürt die Lieder so, wie er will. Und ich kriege manchmal Zuschriften. Und gerade auch für die Eisvogelfrau gab es eine Zuschrift, wo eine Frau fragte so, wieso Emmy Noether, ihr hätte das so angetan und sie hätte da jetzt auch mal so recherchiert und es berührt sie so, diese Geschichte. Aber warum tiefseeblau? Warum ist dieses Herz tiefseeblau? Und ja, also irgendwie hat es ja was mit Tiefgang zu tun, mit, also diese, ich stelle mir es dann natürlich auch so vor, also dieses einsame Arbeiten für die Wissenschaft und auch so eine gewisse Traurigkeit vielleicht. Aber das ist nur eine Vermutung, das weiß ich nicht.
Aber es ist schön, dass du eine Wissenschaftlerin, die im Schatten der Männer dort aktiv war, dass du sie nach vorne geholt hast. Und es erinnert mich an eine andere Wissenschaftlerin. Und ich muss gerade gucken, wie sie genau heißt. Das ist die, eigentlich die DNA entdeckt hat. Mhm. Weißt du, was
es ist? Franklin, ja, Rosalind Franklin.
Rosalind Franklin.
Ja,
ich habe nämlich Nicole Kidman auf der Bühne gesehen in der Rolle der Rosalind Franklin. Und das Stück hieß Photograph 51.
Oh Gott, ja. Und es ist einfach geklaut. Also Crick und, wie heißt der andere Kollege?
Ja, Crick
die
und...
Die haben den Nobelpreis gekriegt anhand ihrer Forschung.
Also sie hat
Fotos.
Eigentlich das Eigentliche entdeckt, nämlich
die
dass
DNA.
Es diese Heliox, wie heißt das offiziell, diese Struktur, diese DNA-Struktur, den Helix?
Helix,
dass sie so ineinander gedreht
Leiter.
Ist. Ne? Genau, und das hat sie eigentlich entdeckt.
Ja.
Und sie haben aber nur mit diesem Wissen dann nochmal, sind sie einen Schritt weiter gegangen und haben aber alles für sich beansprucht und sie fiel eigentlich hinten komplett über.
Ja, ist auch so eine traurige Geschichte. Was war das mit Nicole Kidman? Das war ein Film oder ein Theaterstück?
So ein Theaterstück.
Ja, toll.
In London gab es das vor ungefähr 5, 6, 7 Jahren.
Mhm.
Ein Theaterstück von Anna Ziegler.
Doppelhelix.
Und Doppelhelix ist das, ne?
Jetzt fiel es mir ein.
Genau. Und ich weiß nicht mehr, wie sie es gemacht hat. Die haben da ja wirklich dann das so fotografiert. Die tollsten Dinge haben sie sich mit ihren Apparaturen ausgedacht, um ein Foto davon zu machen. Und dann entstand plötzlich dieses eine Foto.
Ja, und dann wurde
auf dem
die Struktur
diese Doppelhelix
klar.
zu sehen war.
Und es gibt ja dann halt auch diesen Mythos, dass dann Crick irgendwie dann noch meinte, wir haben das Leben entschlüsselt. Wir sind die Größten. Jetzt können wir Gott spielen. Und ja, also, ja, und dann kam eins zum anderen. Aber es wäre auch nicht ohne Rosalind Franklin gegangen.
Ja, total. Also, es ist toll, dass der Name dann jetzt etwas öfter wieder an die Oberfläche geholt wird und mittlerweile auch dieser Name existiert und ja auch gehuldigt wird. Aber natürlich haben die beiden den großen Preis abgeräumt damals. Ja, also heute Morgen hattest du keine Zeit bisher, Musik zu machen, schätze ich.
Nee.
Ne? Es ist ja relativ früh.
Ja,
ansonsten weiß ich aber, dass du morgens um 9 dich gerne an dein Klavier setzt?
Ja.
Nicht? An die alte Lady?
An die alte Lady. Ich habe einen ganz alten Flügel, Frau Rachals heißt
sie. Ja, die dir schon lange treu ist jetzt, ne?
Ja.
Die du aufwendig hast restaurieren lassen.
Das stimmt.
Ja, viele haben den Kopf geschüttelt, meine ich, mich zu erinnern.
In der Tat.
Das lohnt sich doch nicht.
Und es gab dann halt auch einen befreundeten Klavierbauer, der sich das alles angeguckt hat und meinte, dieser Flügel hat kein Potenzial. Und dann dachte ich so, Moment. Weil ich irgendwie das dachte, also genau, sie ist 100 Jahre alt. Es ist, Frau Rachals wurde in Hamburg gebaut von einer jüdischen Firma, die es jetzt schon lange nicht mehr gibt.
Ah.
Und ich habe gedacht, es ist Holz. Und in diesem Holz stecken Geschichten. Deswegen nenne ich Frau Rachals so meinen Geschichtenerzähler Flügel. Mhm. Und sie braucht nochmal eine Stimme. Sie muss irgendwie nochmal was erzählen können. Und deswegen habe ich sie gegen alle guten Ratschläge restaurieren lassen. Und ja, sie hat neue Saiten, neue Hämmer, neue Mechanik und spielt wieder für mich.
Und was sagt jetzt dein Freund der Klavierstimmer? Was sagt er jetzt zum Klang?
Er sagt, dieser Flügel hat kein Potenzial, nach wie vor. Ja, weil es ist so ein Salonflügel, relativ klein.
Okay.
Und ja, da ist nicht so viel Volumen. Und er meinte, ich dürfte nicht zu viel erwarten. Und ich hatte aber das Gefühl, wie auch immer, Frau Rachals und ich spiele jetzt gerade mit dem Gedanken, eventuell Frau Rachals weiterziehen zu lassen. Ja, weil ich...
Ist sie auf Platte zu hören? Nein.
Ja, doch.
Ach, das ist Frau Rachals
ja,
auf Platte.
Ja, Frau Rachals, ja.
Der Klavierstimmer sagt also, du hättest eigentlich eine viel geilere Platte machen können in einem anderen Flügel.
Genau, und ich hätte auch viel, viel besser spielen können, weil die Mechanik so schwergängig ist. Nee, das ist Frau Rachals.
Und jetzt überlegst du, sie weiterziehen zu lassen?
Ja, also Frau Rachals und ich, wir unterhalten uns ja morgens. Sie erzählt so ein bisschen, wie ihr Tag war und ich erzähle ein bisschen, wie mein Tag war. Dann schmeißen wir irgendwie Ideen zusammen, schreiben zusammen Lieder. Und es kommt jetzt immer häufiger vor, dass Frau Rachals sagt, dass sie irgendwie nochmal die Welt sehen will. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt einfach nur so eine Fantasie ist.
Ja, mit dir dann halt. Also du, ist das so eine Bewerbung für eine Kreuzschifffahrt jetzt? Du und
also ich könnte mir vorstellen, dass Frau Rachals nochmal die Welt entdeckt. Also vielleicht lasse ich sie einfach, vielleicht nur für eine bestimmte Zeit, aber...
Aber wie könnte das aussehen? Also wer kriegt sie dann mit? Kriegt sie Rollen und wird dann...
Frau Rachals hat Rollen.
Sie hat Rollen, ja, genau. Also damit könnte man sie also wirklich weit rollen.
Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht starte ich so eine Aktion, dass Leute sich bei mir bewerben und sagen, was sie Frau Rachals bieten könnten. Also von wegen, ja, hier ist eine Scheune, wir würden hier ein Konzert veranstalten, weil ich könnte ja dann auch mal hinfahren und spielen.
Ja.
Und ja, also es ist gerade so der erste, ich habe diesen Gedanken eigentlich noch gar nicht ausgesprochen, aber es geht mir durch den Kopf, weil... Ich ja jetzt halt auch so mit leichtem Gepäck reise und Frau Rachals doch relativ schwer.
Ich hatte auch noch eine Idee, was eine sehr schöne Konzertlocation für dich sein könnte, als Anhängerin der Physik und der Kosmologie und so weiter. Und zwar Konzerte in Planetarien.
Ja.
Das ist eigentlich genau dein Ding.
Genau.
Habe ich schon mal erlebt mit Kai Schumacher, dem tollen Pianisten, der in Planetarien gespielt hat.
Ja.
Und dann bist du diesen gemütlichen Sessel, die lehnt sich so zurück. Oben kriegst du die Sternkuppel sehen und dazu wird dann Klavier gespielt.
Ja.
Mega.
Ja,
das war so schön. Und das würde zu deinen Interessen eigentlich sehr gut passen.
In der Tat. In Hamburg habe ich das auch schon gemacht.
Ach, das hast du gemacht sogar schon. Ja.
Das ist wirklich toll. Also es gibt ja auch ein Lied, das heißt Der Astronaut. Und dann kommt der Sternenhimmel, das passt.
Du schaust in die Ferne, du brauchst nur die Sterne. Astronauten sind gerne für sich allein.
Wolltest du jemals Astronautin werden?
Ja.
Ach, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet eigentlich, aber ich hielt es für möglich.
Ja, ich finde das schon, also ich habe diesen Faible für so dieses Alleinsein. Es wäre nicht mein Beruf gewesen. Der ist in meiner Fantasie romantisch aufgeladen. Und das, was du dann wirklich zu tun hast und das, wem du, ja, es ist, glaube ich, sehr anstrengend. Und ja, aber ich finde diesen Beruf faszinierend. Also wenn da eine Doku kommt, ich gucke das alles.
Ja, ich habe gesprochen mit unserem letzten Astronauten.
Gerst?
Nee, danach noch. Ich habe gerade nur kurz einen Blackout. Wer war denn zuletzt bei der letzten Mission? Wer war unterwegs? Wer war vor uns oben im Weltall? Es fällt mir Matthias.
Ach so,
Matthias.
Mit M, Matthias.
Matthias. Ach, lustig, dass mir dieser Name jetzt entfallen ist.
Ich habe ihn vor Augen.
Wirklich. Und
was erzählt er?
Naja, es ist alles faszinierend. Also, ich meine, ich hatte schon mal mit dem Astronauten. Ich spreche wahnsinnig gerne mit Astronauten.
Ja, natürlich. Ist ja klar.
Ich glaube, es war mein zweiter Astronaut. Auf jeden Fall, du sitzt einfach diesen Menschen gegenüber. Und was sie alle gemeinsam haben, dass sie alle unglaublich freundliche, integere, sympathische Menschen sind. Du wirst sonst kein Astronaut. Wenn du menschlich nicht wirklich eine Schokoladenseite auf beiden Seiten hast. Dann wirst du kein Astronaut. Ja. Und das habe ich bei beiden festgestellt. Das ist so herzlich. Ich glaube, ich habe mit dreien sogar inzwischen schon gesprochen. Oh, wow. Mit Ulrich Walter, dann mit Matthias, dessen Nachname mir gleich natürlich wieder einfällt. Ja. Und es sind alle unglaublich herzliche Menschen und tolle Persönlichkeiten. Und ich sitze denen gegenüber und denke nur irgendwie, ich spreche mit einem Astronauten. Oh, das ist so toll.
Das muss ich dann nochmal stöbern, deinen
ja,
Podcast.
So, es ist wirklich, wirklich toll. Matthias Maurer. Maurer war das natürlich. Der war auf der letzten Mission dabei. Ja. Und die kriegen dann noch alle so ihr eigenes Patch. Suchen sich einen Song aus, mit dem sie dann sozusagen offiziell einen Missionssong. Ach. Bei ihm war das Major Tom, glaube ich.
Oh, mein Gott.
Nicht wahnsinnig originell, aber...
Ja. Gut. Ja, ein guter Song.
Ja, und es war einfach toll. Eine unglaublich tolle Persönlichkeit. Wirklich ein Privileg. Also ich zehre noch heute davon.
Toll.
Von der Freude. Das Lustige war nur, wir haben es nicht geschafft, das Licht im Studio ein- und auszuschalten. Nicht mal der Astronaut. Weil diese Schalter so kompliziert waren. Das weißt du, da hast du so 6 kleine Felder und du weißt nie, und da leuchtet es grün und rot und dann drückst du erstmal auf den roten und dann geht ein anderes an, aber immer mit Zeitverzögerung. Okay. Und wir haben es nicht hinbekommen, das Licht im Studio richtig ein- und auszuschalten. Und das fand ich beruhigend. Nicht mal der Astronaut hat es geschafft.
Aber um die Welt fliegen.
Ja, wirklich. Ja,
okay. Ja, ich finde das ja so faszinierend, weil ja auch so eigentlich so alle Berichte sagen, dass so dieser Blick auf diesen blauen Planet, der so zerbrechlich ist. Wo du denkst, ey, diese Atmosphäre, dass wir hier atmen können, dass es Pflanzen gibt, das ist so ein Wunder. Und
es ist alles ein Wunder.
Ja. Es ist alles ein Wunder, das stimmt.
Ja.
Ach toll, das höre ich mir nochmal an.
Ja, musst du machen. Das ist, ich glaube, ich höre mir das auch nochmal an, weil er so schöne Sachen dann auch erzählt
Matthias
hat.
Maurer.
Es ist überhaupt alles ein Wunder. Ich habe vor einiger Zeit mit Balbina, der Musikerin, mal gesprochen. Und sie äußerte auch wirklich diesen fantastischen Gedanken, dass Menschen sowas erfunden haben wie, ganz banal, Stühle. Kann sie begeistern. Dass da etwas ist mit 4 Beinen, auf das man sich raufsetzt, so dass man nicht auf dem Boden sitzt. Überhaupt diese Idee gehabt zu haben. Und ich fuhr hinter einem Auto neulich her und es fing an zu blinken. Und da habe ich gedacht, was für eine geile Erfindung, ein Blinker. Es ist für uns total selbstverständlich. Und die meisten werden die Begeisterung nicht teilen können. Aber überhaupt, dass jemand diese Idee mal hatte, auch für so ganz einfache Dinge. Und sie kann sich daran erfreuen. Sie kann sich an einem Stuhl erfreuen, dass jemand den mal erfunden hat.
Nicht schlecht.
Oder? Das sind so kleine Dinge. Ja. Beim Astronauten ging es allerdings um einen beziehungsunfähigen Mann. In deinem Song, ne?
Ja, das stimmt.
Oder? Zwischen Planeten spielst du blinde Kuh. Unbeschreiblich diese Aussicht, dieses Licht. Du jagst nach Raketen und bunten Kometen. Nur das Leben hier unten siehst du nicht.
Ja, also ich merke, dass es halt auch ganz viel mit mir selber zu tun hat. Also dieses, und das ist halt dann auch immer diese Erkenntnis. Also ich schreibe eigentlich über jemanden, wo ich denke, Mann, warum kannst du denn nicht Ja sagen? Du sagst immer Nein oder vielleicht oder mal so, mal so. Und ich merke es aber auch selber, ich habe das genauso. Also auch dieses Gefühl von, man guckt so auf die Welt und hat den Eindruck, ich gehöre gar nicht dazu. So dieses Entkoppeltsein. Und ich erzähle das oft auch auf der Bühne, dass diese Astronautenhaftigkeit irgendwie in jedem so ein bisschen drinsteckt. Und dass man manchmal in einem Konzert sitzt mit Leuten zusammen und man fühlt sich trotzdem alleine.
Aber wer gehört denn dazu? Selbst wenn du dich selber nicht als zugehörig zu dieser Welt empfindest, wer gehört denn dazu?
Wie meinst du?
Naja, das gilt ja für alle dann.
Ich glaube,
also, dass man nicht dazugehört. Oder hast du bei manchen Menschen das Gefühl, die gehören dazu?
Ich glaube, dass das auch so eine Gleichzeitigkeit hat. Du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu gleichzeitig. Und das wechselt sich halt dann auch so ein bisschen ab. Also ich glaube schon, dass jeder Mensch dieses Gefühl kennt. Dieses Gefühl von, irgendwas ist doch komisch oder merkwürdig.
Und dann wiederum? Denn du schaust in die Ferne, du brauchst nur Sterne. Astronauten sind gerne für sich ganz allein.
Ja.
Dieses Alleinsein ist dann auch wieder schön, oder?
Ja.
Du bist auch gerne allein, oder?
Ich bin auch gerne allein.
Ja. Na gut, ich meine, mit deinem Klavier bist du natürlich dann nicht allein mit Frau Rachaels.
Nee, genau. Frau Rachaels erzählt einfach auch sehr viel. Aber dieses mich nach innen kehren, mich sammeln, mir Sachen zu überlegen, Sachen ausdenken, Songs schreiben, Ideen entwickeln, dann rausgehen, sich irgendwie auch verbinden mit Leuten, zusammenschreiben, zusammen aufnehmen, die Welt erfahren und dann auf die Bühne. Und dann ist es einfach rausgeben. Und ja, also ich merke halt auch, dass die Bühne ist schon ein sehr spezieller Ort. Es ist der sicherste Ort der Welt einerseits.
Ja.
Und es ist...
Es ist auch immer ein Feuer, wenn man links in der Bühne ganz oft... Das ist das Gute.
Wie bitte?
Also so bei öffentlichen Veranstaltungen ist ganz oft im Flügel ein Feuerwehrmann.
Ach so, ja, das stimmt.
Oder?
Ja.
Der sitzt dann auf so einem Stuhl und hat aber Feuerdienst, weil es eine öffentliche Veranstaltung ist. Oder? Du?
Ja.
Ich weiß gar nicht, als ich dich neulich im Tollhaus in Karlsruhe gesehen habe, war da auch ein Feuerwehrmann?
Ja.
Schon, ne?
Ja.
Die sind immer da.
Die sind immer da.
Deswegen ist auch die Bühne so ein Safe Place.
In der Tat. Da kann nichts passieren. Ja, und es ist natürlich halt auch so ein Spot-on. Weißt du, es ist ja irgendwie auch so ein unnatürlicher Ort, wo man denkt, es geht so ein Spotlicht an und die Leute sehen Sachen. Also ja, und dieses Wechselspiel, das mag ich. Also dieses bei mir sein, wenn ich Songs schreibe und allein für mich bin und das dann rausgeben und gucken, wie es so ankommt.
Wie hat sich dieses Singen und die Stimme ist dein eigentliches Instrument, so viel Klavier du auch spielst und so toll auch Frau Rachels klingt in deinen Ohren.
Mhm.
Ja, aber dein eigentliches Instrument, das ist die Stimme.
Ja.
Ja. Wie hat sich dein Umgang mit deiner Stimme über all diese letzten Jahre entwickelt? Also die Anna, die vor 10 Jahren auf die Bühne gegangen ist und gesungen hat, und die Anna, die heute auf der Bühne steht.
Mhm.
Was machst du anders?
Ich habe sehr früh angefangen zu singen und ich habe meine Stimme immer sehr trainiert. Und ich habe vor, weiß ich gar nicht, das ist jetzt über 25 Jahre her, im Angie's Nightclub auf dem Spielbubenplatz gesungen.
Reeperbahn. Reeperbahn pur.
4-mal die Woche. Und ich habe das Gefühl, ich habe eine sehr robuste Stimme, eine sehr flexible Stimme. Und die Stimme ist das, worauf ich mich immer verlassen kann.
Ja.
Wenn ich eine Tour spiele mit 25 Shows, ist meine Stimme am besten am 25. Showtag.
Okay.
Und ich kenne viele, die so Schwierigkeiten haben, die sich dann heiser singen oder die auch denken, ah, irgendwie, ich habe Schmerzen oder so. Und ich glaube, so die Stimme, darauf kann ich mich verlassen. Klavier spielen, das geht oft nicht. Das muss ich richtig üben, damit es läuft. Aber die Stimme ist wirklich so mein vertrauter Begleiter. Also auch über all die Jahre. Und ich habe das Gefühl, also wenn mich jemand fragt, ich bin Sängerin.
Ja.
Also das sage ich. Und dann bin ich Liedermacherin und dann irgendwann vielleicht Pianistin.
Ja, meine, dass ich irgendwo von dir mal gehört oder gelesen habe, dass du irgendwann das sogenannte Visualisieren für dich entdeckt hast. Hat das mit Bühnenpräsenz zu tun? Hat das auch mit Singen zu tun? Visualisieren ist das, was LeistungssportlerInnen häufig ganz machen. Olympiasieger erzählen immer, was sie visualisiert haben.
Ja, genau,
dass
Erfolg,
sie das wirklich zur Medaille geführt hat. Visualisieren, wie ich dort oben stehe auf dem Podest mit der Goldmedaille um den Hals. Mit diesem Bild gehe ich in den Kampf. Was war Visualisieren bei dir?
Ich glaube, es gab mal so eine Phase, da hatte ich auch Schwierigkeiten so auf der Bühne. Ich war so sehr aufgeregt, also sehr nervös, Lampenfieber. Und dann gibt's ja manchmal noch nach dem Konzert die Situation, wo man am CD-Stand steht, nochmal mit den Leuten spricht.
Ja.
Und das fiel mir nicht so leicht. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dann habe ich so ein paar Sachen visualisiert und jetzt geht's leichter.
Okay, wie zum Beispiel? Also.
Ja, also das ist, dass man trotzdem immer noch eine Rolle spielt, obwohl man in dieser Rolle auch sehr authentisch sein kann.
Mhm.
Aber auch am CD-Stand bin ich nicht privat.
Nein, da bist du die Künstlerin. Auf jeden Fall. Wir alle spielen ja Rollen den ganzen Tag. Vater, Kollege, was weiß ich, Tourist, alles, ne?
Und das hat bei mir echt lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Sondern ich wollte halt immer sehr authentisch sein und sehr persönlich sein und das dann aber irgendwie abzugrenzen vom Privatsein.
Ja.
Und da hatte ich Schwierigkeiten mit. Also mich hat das so ausgepowert. Und dann hatte ich das mit dem Visualisieren entdeckt, dass man sich das halt vorstellt, wie man da steht und trotzdem nah an den Leuten, aber bei sich bleiben kann oder dann auch sagen kann, toll, dass ihr gekommen seid, ich muss jetzt weiter.
Ja.
Also ich habe mich da so zerfleddert, weißt du, das ist dann so, ja.
Und es wird ja auch irgendwann lästig, dass du aus purer Dankbarkeit, dass die Menschen ins Konzert gekommen bist, jedem einfach deine Telefonnummer noch mitgegeben hast. Oder?
Ja,
also es wird dann ja auch wirklich irgendwann mal ein bisschen anstrengend.
In der Tat, du weißt, was ich meine.
Ja. Also, in Angie's Nightclub, war das ein richtig cooler Ort?
Richtig cooler Ort.
Ist das ein Ort mit Geschichte in Hamburg?
Ja, mit Liveband. Ich habe da Roger Cicero kennengelernt.
Okay.
Wir haben viel zusammen gespielt da. Ich hatte zu der Zeit noch viel so Jazz und Soul, so R&B-Sachen gesungen. Er hat sehr viel Jazz gesungen und es war wirklich, das war meine Ausbildung. Das Jazzstudium in Berlin, das hat mich nicht so weit gebracht wie das Angie's.
Gut, das hast du ja aber auch relativ schnell abgebrochen,
ja,
ne?
Ja, genau.
Weil das war nicht dein Ding.
Nee, es war nicht mein Ding, aber es lag weniger an dem Studium, sondern eher daran, ich wollte auf Deutsch singen, ich wollte selber texten und das war zu der Zeit dann noch nicht der Ort. Also ja. Es war sehr traditionell, Jazz, amerikanisch und das hatte mir zu der Zeit nicht so viel gegeben.
Welche Musik hast du von deinen Eltern mitbekommen?
Chanson.
Ja, das ist Chanson.
Edith Piaf. Oh. Ach. Weil auch meine Eltern beides Französischlehrer waren. Die sind jetzt pensioniert und die haben sich auch beide in Frankreich kennengelernt. Und also insofern, das war so wirklich so ein bisschen, ja.
Musstest du ein Instrument lernen oder durftest du ein Instrument lernen?
Das ist eine interessante Frage. Ich musste. Oh. Und zwar Klavier. Und ich bin aber so dankbar dafür. Also, weil... Das, was ich musste, war nicht so viel. Also es war halt wirklich so dieses 10 Minuten Üben.
Okay.
Und auch wenn ich keine Lust hatte. Und ich merke, ich hatte damals einen tollen Klavierlehrer, also wirklich, wie alt war ich da? 10, 11, 12. Und der hat ganz viel Gehörbildung gemacht. Also mehr als mit mir Klavier gespielt. Und das, also wenn du einmal die Woche Gehörbildung machst, dann kommst du da irgendwie besser rein.
Und das heißt, was musstest du erkennen? Noten erkennen oder?
Intervalle, rauf und runter, Dreiklänge, Akkord, Umkehrung.
Okay.
Und das hat mir total was gebracht. Klavier fand ich dann irgendwann blöd, habe auch aufgehört und wollte dann nur noch singen. Aber ich weiß nicht. Musstest du irgendein Instrument lernen?
Ich kann kein Instrument.
Ja.
Ich bereue es.
Ja.
Auf der anderen Seite finde ich es auch hart mit anzusehen, wie Eltern sozusagen ihre Kinder dazu verpflichten, obwohl sie echt keinen Bock haben und sie wollen sich bewegen und sowas. Du musst noch Klavier lernen. Mhm. Und da denke ich mir auch, okay, versaut man nicht auch manchmal einfach ein bisschen die Liebe zur Musik dadurch? Mhm. Bei dir sehe ich natürlich, hey, wie geil, dass man dich gezwungen hat, weil du davon profitiert hast und du, im Nachhinein liebst du es. Aber irgendwie denke ich, oh, ja, wenn das Kind nicht will, muss nicht das auch ein bisschen vom Kind kommen erstmal. Ich möchte gern Violine lernen, ich möchte gern Klavier lernen.
Ja.
Ja, ist das der richtige Weg, dass man muss? Ich finde es ein bisschen hart manchmal.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also eine Freundin von mir, die hat auch neulich mal gefragt und meinte halt auch so, hier, unser Sohn will jetzt aufhören. Ich glaube, es muss man halt wirklich individuell gucken. Ich war auch vor dem Klavierunterricht schon musikbegeistert.
Ja.
Ich habe einen älteren Bruder, der hat auch Musik gemacht. Also ich wollte das unbedingt. Und es war da nicht so wirklich so ein Zwang, sondern es gab halt die Verpflichtung. Wenn ich es machen will, muss ich halt auch ein bisschen dranbleiben. Und das finde ich halt irgendwie auch gut. Aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie mehr Richtung Sport gewesen wäre, dann wäre das Klavier eine Quälerei gewesen. Also insofern, also ich bin total dankbar, dass. Ja, das ist irgendwie so eine Art von, es war kein Zwang, aber es war halt, bleib mal dran.
Für dich war schon früh klar, dass du Musikerin, vor allem auch Sängerin werden wolltest.
Ja.
Also früh. Von wann reden wir?
Ja, so Teenager.
Okay.
Also da, wo es so ein bisschen, wo man sich so viele Gedanken über das Leben macht und auf einmal merkt so, oh, was ist eigentlich meine eigene Stimme? Habe ich eine eigene Stimme? Und all diese Fragen ans Leben. Und dann hatte ich mit Gesangsunterricht angefangen und fand das ganz, ganz toll.
Kam also nichts anderes für dich in Frage irgendwie? Man hat dich nie zur Berufsberatung geschickt und so. Jetzt guck doch mal, was dir gefallen könnte.
Ach so, ja, doch, das hat man schon, aber...
Pferdewirtin.
Ja, genau. Berufsberatung, das musste ja jeder einmal machen. Und dann bin ich dahin und habe am Tresen gefragt, wo ist denn der Ordner für Popstar?
Wirklich?
Oder für Popsängerin,
okay.
Jazzsängerin.
Mhm. Und wie hat man reagiert?
Ach.
Na gut, Jazzsängerin klingt schon wieder seriös, Popstar weniger.
Ja, genau. Also es gab halt zu der Zeit noch nicht so richtig Jazzgesang. Auch in Hamburg gab es noch keinen Studiengang dafür.
Okay.
Und dann habe ich, glaube ich, den Ordner für Operngesang gekriegt.
Okay.
Naja, aber ja, und ist ja alles auch schon ganz schön lange her.
Es ist wirklich lange her. Mhm. Dieses allererste Album, das du gemacht hast, wie hast du das finanziert?
Wie habe ich das?
Denn ich finde es auch schön, du sagst euch jetzt, ja, ich habe die Platten alle so selber gepresst. Ich habe nicht so ein Unternehmergehen und ich denke, okay, die presst jetzt für viel Geld, lauter Platten.
Mhm.
Hoffentlich werden die auch alle verkauft, denn ansonsten stehst du mit einem Minus da. Mhm. Also man muss auch ein bisschen Unternehmerin sein dann. Gerade weil du auch dein eigenes Label schon relativ früh gegründet hast. Also du warst immer so deine eigene Chefin.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, ein Album zu finanzieren. Also du kannst irgendwas machen wie Crowdfunding. Es gibt die Initiative Musik, die für mich auch für das erste Album richtig wichtig war, weil da spielt ein Orchester mit. Wir waren in Breslau, haben da aufgenommen und da hat die Initiative Musik wirklich das ermöglicht. Da bewirbt man sich und ja, das war ein Segen.
Okay, das ist natürlich dann...
Ja,
dann
und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also auch, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, als Newcomerin für mich anzufangen. Aber damals war das toll. Also ich habe immer schon gespielt, ich habe immer schon auch mit Musik mein Geld verdient. Und dann kamen dann auch irgendwie so Supporter, die meinten, ich finde das gut, hier...
Super.
Versuch mal.
Denn als Künstler, Künstlerin zu überleben, ist ja nicht immer einfach, oder? Die Einkünfte sind ja immer relativ wackelig.
Also, diese Corona-Zeit, das war halt ein krasser Einschnitt für alle, weil jetzt natürlich auch so im Allgalopp sich so viel verändert hat, dass dann Clubs eingehen. Also auch gerade so Clubs, wo man sich als Newcomer so ausprobieren kann, weißt du, wo du denkst so, ey, hier sammle ich meine Erfahrungen und auf einmal gibt's diese Läden nicht mehr. Oder dass halt so Live-Locations jetzt viel lukrativer denken müssen und denken müssen, okay, der Laden muss aber auch voll sein. Und wo sind dann diese ganzen Probebühnen, wo man sich ausprobiert, testet und ja, aber ich wusste das immer schon, dass es halt auch so, ja, dass man irgendwie auch sich was zurücklegen muss, damit man dann das nächste Album finanzieren kann und dass man nicht alles ausgeben kann, wenn man auf Tour war, sondern dass man sagt, ja, okay, und davon finanziere ich die nächste Platte.
Okay, aber auch jetzt nach dem Brand, du stehst auf soliden Füßen, es geht weiter. Alleine durch die Konzerte, die du spielst.
Ja, es geht weiter. Ja.
Wobei du interessanterweise ja jetzt auch mit dem Kaiserquartett gespielt hast, mit diesem Streichquartett muss man erstmal die Einnahmen natürlich noch sich teilen.
Ja.
Wenn du alleine auf der Bühne stündest, nur mit deinem Klavier, wäre das eigentlich jetzt erstmal, um wieder finanziell ins Rollen zu kommen, eigentlich günstiger für dich gewesen.
Ja, aber das stimmt.
Darum geht es nicht.
Nee, darum geht es nicht.
Darum geht es natürlich nicht.
Es mussten dann auch diese Streicher sein, weil die dir einfach die Tränen in die Augen treiben. Es ist so schön.
Ja.
Und das, was die da auf der Bühne machen, passt dir jetzt einfach perfekt. Also wirklich, also so. Es ist halt auch, es veredelt die Musik so toll, dass man das Gefühl hat, so wow.
Eine coole Truppe auf jeden Fall. Eine coole, sympathische Truppe und die rocken das ganz gut, ne?
Ja. Auch super nett und das macht Spaß.
Seid ihr auch wieder zusammen?
Ja.
Auf Tour dann?
Ja,
jetzt,
genau.
Dann
im Oktober sind
im
wir nochmal, ich glaube, 5 Termine. Wir spielen auch nochmal ein Zusatzkonzert in Berlin.
Mhm.
Und zwar im April nächstes Jahr im Berliner Dom. Das wird ein dickes Ding. Ja, und da...
Aber ungemütliche Stühle, oder?
Das weiß ich gar nicht.
Also das müssen wir bei Bina Kirchenbänke. Fragen. Hat bei Bina im Dom gespielt schon?
Nee, aber die kennt sich mit Stühlen aus.
Das ist richtig, du hast völlig recht. Weil die sucht sich ja immer nur die Elbphilharmonie und die Berliner Philharmonie aus für ihre großen Konzerte.
Ja, das stimmt.
Obwohl sie bald, glaube ich, auch wieder ein paar kleinere Gigs spielen möchte.
Ja.
So, nicht immer nur die großen, mit dem großen Orchester. Wir wollen ein paar Songs einfach nochmal so durchgehen. Auch für all diejenigen, die dich entdecken. Da ist ja ein ganz schöner oben bei Spotify auf der Liste auf Platz 1. Hast du gesehen, welcher Song da jetzt gerade ist?
Der mit dem Tüdelband?
Genau, an der Ecke steht ein Junge mit dem Tüdelband.
Ja.
Das ist ein Megasong. Das ist ein Kindersong, den du geschrieben hast für einen Sampler.
Ja, genau. Der ist nicht von mir.
Der
das ist
nicht
ein Coversong.
Okay. Ah ja, okay.
Aber halt für diese Giraffenaffen. Ja, und das macht natürlich total Spaß.
Der ist
lustig. Der läuft gut.
Ich kannte den noch nicht vorher. Mhm. An der Ecke steht ein Junge mit dem Tüdelband.
Ja.
Wie geht's weiter?
Ich musste da ja so richtig so ein bisschen platt lernen.
Ach, du musstest auch lernen?
Mhm, ja. Und genau, kanntest du dieses noch mit diesem Cup-Song, wo man mit so einem Becher so ein Beat gemacht hat?
Ja, das
habe ich da auch versucht.
Irgendwann mal mitbekommen. Ah, okay.
Und ich glaube, dass die einfach rauf und runter in Kindergärten laufen.
Absolut.
Und, ja.
So, da haben wir Kommando Untergang. Das spielst du auch ganz gerne. Auch auf der aktuellen Tour für einen geheimen Schwarm, den du mal gehabt hast, der nie davon erfahren hat oder hat das irgendwann mal?
Nee, er wird es auch nicht erfahren.
Okay.
Also es ist ja auch schon ein älterer Song.
Ja,
und ich mag halt so diese Bilder, so mit diesem Maritimen und dem Wasser und also, ja.
Ich kann es nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen. Verdammten Sterne vom Himmel holst, weil du dich mit ihr so unsterblich fühlst.
Ich habe auch mal vor vielen Jahren auf einem Schiff gespielt. Und da hatte ich erzählt, hier, es gibt dieses Lied Kommando Untergang und so, darf ich das denn hier spielen? Und dann kam der Kapitän und meinte so, ja, aber ich muss das vorher freigeben. Und dann, immer wenn ich da gespielt habe, habe ich gesagt, Kapitän, bitte um Freigabe. Und dann kam der Kapitän und hat gesagt, Titel freigegeben, Kommando Untergang. Also echt, das hat Spaß gemacht.
Ach, das ist lustig.
Ja.
Ich meine, gut, es darf ja auch Titanic gezeigt werden auf so einem Schiff.
Ja.
Machen sie ja auch.
Ja, das stimmt.
Aber du musst es wirklich fragen oder war das nur Spaß?
Es war Spaß.
Also war Spaß, aber ja, ich war nicht ganz sicher jetzt gerade.
Nee, es war Spaß und ja.
Ja, und das Maritime ist ja auch immer schön. Du liebst es ja auch als Hamburgerin, oder? Du liebst die Outfits.
Ja.
Mit denen, die Seemann-Outfits.
Ja, ja, ich liebe das. Und
weißt du, wie viel hast du, ach Gott, ich wollte gerade fragen.
Keine
wie viel
mehr.
Wie viel hast du zu Hause in deinem Schrank?
Nee,
keins mehr.
Nee.
Ist alles weg, oder?
Ist alles weg, ja. Also alle Bühnenkleider, ich habe die ja alle aufbewahrt. Ich lasse mir ja immer in Hamburg dann so Bühnenkleider schneidern, über all die Jahre. Mm. Die sind alle weg.
Okay.
Ja. Ja.
Aber das Meer natürlich,
ja, und
die ganze Symbolik.
Ja, 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 genau.
Die See.
Funktioniert auch in München. Funktioniert auch in Baden-Baden.
Funktioniert immer. Also der Anker und was nicht alles da.
Ja.
So. Also das ist
also das Fernweh funktioniert wirklich überall.
Kommando Untergang. Ich kann es nicht ertragen, dass du sie liebst. Oh ja. Oh ja. Dass du ihr dein Herz vor die Füße legst. Dass du ihr die Sterne vom Himmel holst, weil du dich mit ihr so lebendig fühlst. Das finde ich übrigens ganz schön, dass du holst auf fühlst reimst. Das ist nicht so, nee, das sind nicht so platte Reime.
Ja.
Aber, oder das ist doch so die edelste Art des Reims. Oder
ja.
Nicht? Oder wie ist das für dich?
Doch, es ist eigentlich genau, es muss sich gut singen lassen. Also ich schreibe die Titel ja auch am Klavier, während ich singe.
Ja.
Und ich finde das ja halt auch, also ob das sich jetzt reimt oder nicht, also sowas wie Tim liebt Tina, da reimt sich natürlich alles, auch brutal.
Ja.
Aber ja, es muss irgendwie so klingen. Und der Groove ist wichtiger als der Reim.
Der Groove ist wichtiger als der Reim.
Ja.
Die Liebe kommt, die Liebe geht. Sie brennt und bricht. Die Liebe hält, was sie verspricht.
Ja.
Weil Tim liebt Tina.
Ja.
Tim liebt Tina, doch Tina liebt Klaus. Und Klaus muss beruflich nach China und lässt Tina zu Haus.
Gibt's einen Konzertabend ohne diesen Song?
Nee.
Den Spaß muss man haben zusammen, oder?
Genau, also auch manchmal wird er ja gefordert. Dann denke ich manchmal, okay, jetzt auch mal. Und dann kommt's als Zugabe aber doch nochmal. Weil es halt irgendwie, ja, ich mag das aber auch. Also der nutzt sich für mich auch nicht ab, dass ich dann denke,
nein.
Oh Gott, kann ich das irgendwie mal weglassen? Dann würde ich es auch weglassen, aber es macht mir Spaß.
Oder? Ja. Und dann gibt es ja auch Tim 2.0.
Ja.
Doch nachts, wenn's dunkel wird, liegt er wach, weil er sich einsam fühlt. Und so dachte er seit langem mal wieder an früher und seine Jugendliebe Tina.
Tim trifft Tina wieder.
Mhm.
Was die wohl gerade macht.
Viele Jahre später und es geht um Ehrgeiz und es geht um Optimierungswahn.
Mhm.
Okay, und da habe ich mich gefragt, Optimierungswahn. Du machst dir natürlich dann eher so ein bisschen darüber lustig.
Mhm.
Wie sehr möchtest du dich optimieren oder wolltest du in der Vergangenheit?
Also ich versuche schon, das, was ich vorhin auch schon meinte, so dieses Wachbleiben, neugierig bleiben. Und wenn ich das mir bewahren kann, dann ist das Optimum eigentlich schon erreicht. Weil dann bleibt man irgendwie so auch am Leben teil. So. Und ja, aber so dieses Ganze, was man dann so mit Morning-Routine oder was es da alles gibt, das bedeutet mir nichts.
Aber Neugierde muss ja von innen kommen, eigentlich.
Ja.
Oder nur dann ist sie ja wirklich echt.
Ja.
Ich mach mit dir mal was. Ich muss es nur finden, ich muss nur den Zettel finden. Weil es ganz interessant, weil du jetzt gerade von Neugierde sprichst.
Mhm.
Ja, da habe ich das. Pass mal auf, ich würde mit dir ganz gerne mal, ich habe das erst ein einziges Mal mit jemandem gemacht, mit Schauspieler Michael Ostrowski neulich. Und der hat gesagt, oh, voll nervig, was soll denn das? Und am Ende fand es total geil. Ich würde mit dir gerne deine Top 5 Werte, nach denen du lebst, ermitteln.
Mhm, sehr gerne.
Weil die helfen uns ja auch in schwierigen Zeiten.
Ja.
Ja, dann, wenn es einem nicht gut geht oder auch mal so eine depressive Phase, dann soll man sich an seinen eigentlichen Werten orientieren. Mhm. Und mit Hilfe dieser Werte kommt man noch viel schneller aus solch düsteren Phasen raus. Man muss nur wissen, welche es genau sind.
Und wie finde ich das raus?
Ja, ich habe dir, das ist jetzt so eine kleine Version davon, ich habe dir 20 Werte, das sind alles positive Sachen, also ja. 20 Werte habe ich dir aufgelistet.
Ja.
Wenn du die einmal mal dir durchliest, ich werde sie auch kurz mal so vorlesen. Oder du kannst sie auch selber einfach mal vorlesen für alle.
Ja.
Und daraus musst du 5 erstmal wegstreichen, die dir am wenigsten wichtig sind. Das sind alles positive Sachen, deswegen ist es schwer. Aber wir versuchen das mal.
Okay.
Lies mal alle vor.
Also Freiheit, Ehrlichkeit, Sicherheit, Liebe, Erfolg, Gerechtigkeit, Kreativität, Gesundheit, Anerkennung, Spiritualität, Verantwortung, Abenteuer, Humor, Vertrauen, Respekt, Familie, Unabhängigkeit, Wachstum, Dankbarkeit.
So, alles schön positive Sachen. Aber was sind die eigenen Top 5 Werte? Traust du es dir zu, deine Top 5, deine wichtigsten 5, so rauszupicken? Oder sollen wir über das Ausschlussverfahren gehen?
Nee.
Okay, also du hast 5, die du schon gleich benennen kannst. Dann können wir das nämlich ein bisschen abkürzen.
Wir haben Vertrauen, wir haben Humor. Die sind schon mal drin. Wir haben Freiheit, Liebe, Kreativität.
Ja, Kreativität bei dir natürlich total klar.
Ehrlichkeit hätte ich auch noch schön gefunden, passt ja, aber nicht mehr rein.
Ja, ich weiß, und das ist eben die Sache. Man möchte alle 20 sagen, das ist ja die Geschichte. Man möchte alle 20 sagen, aber es ist so befriedigend, seine Top 3 idealerweise dann einfach mal, es kann sich auch ändern nächste Woche zum Beispiel, aber so aktuell diese Top 3 zu ermitteln.
Was habe ich gesagt?
Also du hast Freiheit, Liebe, Kreativität, Humor und Vertrauen. Kreativität ist klar. Kreativ sein macht glücklich. Man erschafft Dinge, das macht einfach glücklich. Das ist, weiß auch jeder, der nicht kreativ ist, überhaupt was schafft, abends eine Wand bemalt zu haben, macht einfach glücklich. Ja. Und Kreativität sowieso, verstehe ich total. Liebe ist immer so sehr allgemein, da wäre ich gar nicht sicher, ob ich das nehmen würde. Liebe ist natürlich das Wichtigste. Zwischen Menschen und so, geht ja auch nicht nur um Mann, Frau, Frau, was auch immer. Aber verstehe ich auch. Humor sehen wir auch in deinen Texten, ja, wie du das Leben angehst, wie du das Leben siehst, wie du Alltagssituationen beobachtest, wie du sie zu Texten umformulierst, wie du kleine Situationen und Personen, die du beobachtest, wie du sie einbaust und so. Vertrauen finde ich jetzt interessant. Was ist damit gemeint? Wo ist Vertrauen am allerwichtigsten? Denn es ist immerhin in deinen Top 5.
Ja, wobei mir mein wichtigster Wert fehlt.
Ja, welcher ist das?
Zuversicht.
Okay, Zuversicht.
Okay. Das ist mein Hauptwert.
Du hast dir also schon Gedanken gemacht über deine Werte vorher? Nein, das nicht, aber Zuversicht weißt du.
Ja.
Ich überlege gerade, ob Zuversicht ein offizieller Wert ist.
Weiß ich nicht.
Ja. Aber okay, aber wir nehmen das mit rein.
Ja.
Mhm. Okay.
Also auch das, was dann sozusagen einen immer so nach vorne denken lässt, auch wenn es schwer ist oder auch wenn wenn man gerade nicht so richtig sieht, wo es weitergeht, dass man trotzdem sagt, es wird irgendwie weitergehen.
Ja.
Also und da merke ich schon, also so auch jetzt durch so diese ganzen Resilienzerfahrungen, also erst die Pandemie, dann jetzt dieser Verlust, das, ja, irgendwie bleibe ich zuversichtlich. Ich bin manchmal unendlich traurig, aber die Zuversicht bleibt irgendwie.
Ja, das war ganz schön. Und sag noch zu dem Vertrauen. Wo ist Vertrauen für dich am wichtigsten? Warum ist es so weit vorne?
Weil das einfach die Perspektive schärft, wie man in die Welt guckt.
Okay. Vertrauen also, auch darauf, dass alles gut wird. Oder
ja,
Vertrauen darauf, dass das Leben sich um dich kümmert.
Nee. Vertrauen in sich selber, dass man Situationen meistern kann. Vertrauen in andere, dass man irgendwie, Vertrauen in Fähigkeiten, vielleicht auch in die Musik oder... Ich würde viel eher auf Kreativität verzichten und wahrscheinlich als nächstes auch auf die Liebe. Aber Vertrauen, Humor, Zuversicht. Und ich habe einen großen, also ich schwanke zwischen Freiheit und Unabhängigkeit. Ich merke, und ich weiß nicht, das, was ich auch meinte mit der Neugier, so dieses.
Neugierde ist da jetzt zum Beispiel nicht drin.
Ja.
Neugierde ist ein Wert.
Den habe ich.
Und ein sehr positiver Wert. Und deswegen kam ich jetzt auch überhaupt nur darauf, dass ich das mit dir vielleicht doch noch mal kurz mache. Ja. Neugierde ist ein Wert, denn oft wird ja gesagt, oh Gott, du bist immer so neugierig, habe ich auch schon gehört.
Guckst du Serien?
Wenig. Also ich würde gerne mehr, aber ich komme wenig dazu. Mhm.
Ich mochte wahnsinnig gerne diese Serie Ted Lasso.
Ah, Ted Lasso. Ted Lasso habe ich bis, glaube ich, zur zweiten Staffel gesehen und das ist super lustig.
Und da gibt es diese Szene, wo er Dart spielt und sozusagen komplett unterschätzt wird von allen und so. Und da sagt er diesen Spruch, be curious, not judgmental.
Okay, cool.
Und ich finde ihn gut.
Cool.
Dieses einfach mal Leuten begegnen, mit so einer Lücke.
Offenheit.
Sich öffnen, empathisch sein, anstatt zu sagen, ach, du bist doch. Und ich fand das einen tollen Spruch. Der ist mir hängen geblieben.
Jetzt gebe ich dir auch noch einen schönen Satz mit.
Gerne.
Der neulich zitiert wurde, als ich in Freiburg bei einer Abschlussveranstaltung war für den Bachelor war das, glaube ich. Und es gibt einen Physik-Nobelpreisträger. Jetzt sind wir wieder bei deinem Interessensgebiet. Und ich kriege den Namen gerade nicht hin. Er hat studiert auch eben, er ist ein Alumnus der Universität Freiburg. Und er hat mit zwei anderen zusammen den, ich meine, Nobelpreis gewonnen für Physik oder Chemie. Ich gucke es gleich für dich nochmal nach. Und der wurde zitiert, weil er dann einmal eine Rede gehalten hat. Und er hat auch Absolventen etwas mitgegeben. Und er hat gesagt, wenn ich Ihnen einen Tipp mitgeben darf für das Leben. Und da habe ich so Gänsehaut bekommen. Das ist ein ganz schlichter Satz. Er sagte, beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem. Ich kriege jetzt wieder voll die Gänsehaut, weil dieser Satz, da ist so viel drin. Und ich saß da nur und denke nur, das ist so gut. Und manchmal erinnere ich mich dran, es geht nicht darum, dass du Leute zutextest, aber was du sagst, be curious, verstehst du? Not judgmental. Beginn einfach mal ein Gespräch, ob das in der Schlange ist, im Supermarkt oder mit deinem Sitznachbarn, wenn du im Kino oder Theater sitzt oder so, weil da so oft tolle Sachen entstehen. Muss nicht immer. Kann auch kurz sagen, oh nee, ist nicht so mein Typ, nervt mich oder so, aber überhaupt erst mal beginnen.
Ja.
Beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem.
Ja.
Oh Mann, wer
Talk
war das?
Tees.
Wer war das?
Ja. Wie alt ist der Mensch?
Na, der ist jetzt im Rentenalter. Also.
Was für ein Landsmann?
Deutscher. So, pass mal
und
auf.
Wann hat er den gekriegt?
Oh, das weiß ich alles nicht. Vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren. Alumni-Magazin, ja. Und zwar, er ist Chemie-Nobelpreisträger und heißt Joachim Frank. Okay. Von der Uni Freiburg, Joachim Frank und es war Chemie. Es war doch, Chemie ist ja nicht so dein Ding, ne? Nur über Physik und so ein Zeug, aber eben nicht Chemie.
Okay. Und er meinte, beginnen Sie ein Gespräch.
Ja, beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem.
Ja.
Mega Tipp.
Toll.
Das ist toll. So. Schlaflied für Pauli. Wer ist Pauli?
Wolfgang Pauli.
Wolfgang Pauli, auch ein Wissenschaftler.
Nobelpreisträger für Physik.
Als hätte ich es nicht geahnt. Warum hast du dem gleich ein ganzes Lied gewidmet?
Weil der mich auch fasziniert hat. Der hat eine dubiose Persönlichkeit. Also genau, ist ja auch ein Kollege von Werner Heisenberg gewesen. Die kannten sich. Und er hat auch in Hamburg eine Physikprofessur gehabt, hier an der Uni, und war aber permanent irgendwie auf dem Kiez unterwegs und hat sich irgendwie mit Tänzerin rumgetrieben.
Ja.
Und hat dann auch eine Tänzerin geheiratet. Also es ist natürlich irgendwie auch so, man weiß nicht genau.
Ein Mythos irgendwo, man weiß nie, wie viel Wahrheit dran ist, aber.
Und es gibt so diese Legende, dass er morgens in die Uni gekommen ist und seinen Unterricht begonnen hat, aber noch von der Nacht. Also er war betrunken und hatte sozusagen die Nacht zum Tag gemacht.
Ja.
Und deswegen dachte ich, er braucht ein Schlaflied, damit er mal zur Ruhe kommt, damit er mal schlafen kann. Und es gibt, also irgendwie hat er mich fasziniert. Man könnte noch weiter ausholen. Es gibt dann auch noch eine Traumdeutung, die Traumdeutung von Freud.
Ja.
Und die hat auch mit, ich glaube, ich muss noch mal recherchieren. Also es gibt sozusagen, also er war psychisch labil und irgendwie dachte ich, der braucht ein Schlaflied. Der muss zur Ruhe kommen, der braucht mal ein ruhiges Lied.
Aber interessant.
Ja.
Interessant. Wolfgang Pauli auf St. Pauli. Oder heißt, es wurde St. Pauli nach ihm benannt.
der Stadtteil.
Ich glaube, das wurde nach ihm benannt. Und der Fußballverein wurde auch nach Wolfgang Pauli.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ne? Wir machen noch eine kleine Autovervollständigung.
Ja.
Vervollständige spontan folgenden Satz. Der Moment auf der Bühne, den ich zum Glück nie vergessen werde, ist...
Ach, ich glaube, es war jetzt wirklich die Elfi, wo ich sozusagen gespielt habe. Und es waren Nachbarn mit aus unserer Feuerbude, waren ja auch im Saal. Mhm. Und das war einfach ein toller Moment. Also auch sehr tränenreich. Mhm. Ich war sehr gerührt, sehr dankbar. Und das war jetzt sozusagen im Juni in der Elfi mein Konzert mit dem Kaiserquartett.
Schön. Der Moment auf der Bühne, den ich leider nie vergessen werde...
Oh Gott, es gab unendliches.
So, wirklich
ja,
so viel?
Unendlich. Weil es gehört dazu, also wirklich, sich komplett in Mikrokabeln verheddern und hinfallen oder Sachen, Text, kompletter Blackout. Ich musste das Publikum fragen, wie das Lied geht. Das Publikum musste googeln, den Text googeln, hat dann souffliert, ich musste nochmal neu anfangen. Also solche Sachen, aber irgendwie liebe ich es auch.
Ja, ne?
Es gehört dazu. Also wirklich, die Peinlichkeiten auf der Bühne sind irgendwie auch toll und unvergesslich.
Das Leben will nicht, dass du perfekt bist, ist ein Satz, den ich neulich gehört habe von Lars Ament.
Ja, when too perfect, Gott ist böse. Da gibt es doch so eine,
eine
Karte.
Ja, when too perfect.
When too perfect, Gott ist böse. Ich glaube, genau
so.
Ach so,
when too perfect. Ich dachte, wenn zwei perfekte Menschen aufeinandertreffen.
Nee.
Nein, wenn es zu perfekt ist.
Ja, irgendwie
when
so.
When it's too perfect.
Und dann halt auch so Englisch-Deutsch gemischt.
Ja.
Was hast du noch da auf deinem Zettel?
Ach so, wenn der Strom ausfällt.
Habe ich keine Angst.
Hast du keine Angst?
Wenn der Strom ausfällt, gibt es viele Möglichkeiten.
Das war eine sehr schöne Begegnung mit dir hier in Hamburg.
Das ist auch toll.
Man will ja immer weiter schnacken. Vielleicht machen wir das einfach jeden Monat oder so.
Ja,
ist ja genug übrig.
Herrlich.
Ja.
Vielen Dank.
Es kommt. Du warst aber auch im Urlaub gerade ein bisschen, oder? Also nach dieser harten Zeit. Du warst nicht im Urlaub. Ich dachte, du wärst im Urlaub gewesen. War es doch wieder eine Staycation?
Ja.
Warum lachst du jetzt so?
Nee, weil ich schon gedacht habe, du schriebst mir ja, ich hoffe, du hast dich gut erholt im Urlaub.
Ja.
Und dann dachte ich, muss ich das jetzt gerade rücken? Ich dachte, ich ignoriere es einfach.
Und ich dachte, du bist in den Urlaub gefahren.
Nee, ich war nicht im Urlaub. Also ich habe einfach jetzt noch viel so Sachen zu sichten und Sachen zu tun. Das ist so ein bisschen unsexy.
Na, macht ja nichts.
Ja, genau. Aber ich fahre noch in Urlaub und zwar nach Kopenhagen.
Okay, das ist aber schön.
Und da freue ich mich auch drauf. Also ich mag Dänemark sehr gerne und freue mich auf Kopenhagen. Warst du mal da?
Nein. Ich war nur in Malmö drüben, aber hab's nicht drüber geschafft. Noch nicht. Ja. Alle schwärmen davon.
Ja.
So, es soll unglaublich teuer sein. Mit einer der teuersten Städte der Welt. Wenn nicht sogar, hieß es neulich mal die teuerste Stadt der Welt.
Ach was, um Himmels Willen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch etwas Teures als Oslo zum Beispiel geben kann.
Oh.
Aber Kopenhagen angeblich, aber wer weiß. Ändert sich ja vielleicht auch jedes Jahr.
Ist ja ganz oben im Norden, ist auch sehr schön.
Okay.
Ja. Es geht nach Dänemark.
Es geht nach Dänemark. Aus was war für dich dieser Sommer?
Aus Papier. Nein.
Nein, früher war aus Papier, aber dieser Sommer 2025, aus was war dieser Sommer für dich?
Aus Spaghetti-Eis?
Aus Spaghetti-Eis.
Oh, ich liebe Spaghetti.
Das in Mannheim erfunden wurde. Es gibt eine Eisdiele,
wie bitte?
Von der man sagt, dass dort dieser Eisbäcker, oder wie man ihn nennt, das Spaghetti-Eis erfunden hat, in Mannheim. Und ganz zum Schluss, weil es einfach so schön war, möchte ich mit dir eine kleine Szene spielen. Eine Szene, die du geschrieben hast. In einem deiner Blogs. Habe ich nämlich gelesen. Und du bist ja eine, die liebt den Herbst. Du liebst den Oktober.
Ja.
Weißt du? Mhm. Weißt du?
Oh, oh.
Und du hast die Szene mit dem Maimann und der Oktoberfrau geschrieben.
Schon ein bisschen her, oder?
Wann war das kann, aber schon ein paar Jahre her.
Ja.
Aber genau, und ich habe sie uns nochmal ausgedruckt.
Ach, Quatsch.
Und da habe ich gesagt, das müssen wir lesen, weil es einfach so ein richtig schöner Dialog ist, wie er dort an der Alster passieren könnte.
Okay.
So, du bist das Fettgedruckte.
Okay.
Ich konnte es leider nicht untereinander machen und so weiter. Ja, also da triffst du jemanden. Ich weiß gar nicht, ob er einen Hund irgendwie noch dabei hat. Ich bin mir nicht sicher, ob du das geschrieben hattest in dem Blog. Auf jeden Fall, man trifft sich und so weiter. Moin.
Moin.
Ganz schön frisch geworden.
Ja, herrlich.
Tja, Hamburg ist nicht Mallorca.
Na, zum Glück.
Dort scheint diese jetzt die Sonne.
Hier doch auch.
Das nennen Sie Sonne? Bestimmt regnet es gleich wieder.
Da ist doch gar keine Wolke am Himmel.
Ja, also Regen ist nicht so meins, ne?
Es regnet nicht, die Sonne scheint.
So eine Optimistin, ja. Ich glaube, ich werde krank.
Von der Sonne?
Nee, vom Regen.
Von welchem Regen?
Naja, dem Regen, der gleich kommt.
Aber da ist doch keine einzige Wolke am Himmel.
Ja, noch nicht.
Ich glaube, Sie haben Angst vor dem Tod.
Wie bitte?
Haben Sie Angst vor der Vergänglichkeit? Das macht der Herbst.
Sagen Sie mal, spinnen Sie?
Ich? Sie behaupten doch, es würde regnen bei strahlendem Sonnenschein.
Na, jetzt werden Sie nicht mal unverschämt, ne? Ich habe doch nur gesagt, dass Hamburg nicht Mallorca ist.
Ich mag Hamburg im Herbst.
Ich mag Mallorca im Mai. Na dann.
Na dann. Schönen Tag noch und gute Besserung.
Der hat mir so viel Freude gemacht.
Ach, herrlich. Ja, der Herbst kommt. Ich freue mich schon.
Oder Anna, vielleicht schenke ich dir zum Schluss noch ein Wort.
Au ja.
Ein Wort, denn du liebst ja Worte.
Ja.
Musst du gerade überlegen. Worte oder Wörter? Aber in dem Fall sind es Wörter. Mhm. Das Wort an sich ist ein Wort wie im Plural Wörter. Mhm. Worte sind eher so, wenn man sie zählt oder so in einem Vortrag. Ich habe nämlich gestern erst wieder diese Bilder rausgeholt. Es gab vor kurzem in Lübeck, gar nicht so weit weg von hier, gab es einen Übergangsgarten. Den haben sie einfach wie so einen Pop-up-Garten.
Aha.
Und da haben sie lauter Pflanzen hingestellt und aber Schilder mit ganz besonderen Wörtern, die es nur in einer Sprache gibt.
Ach, wie schön.
Und
das ist ja toll.
Ja, und jetzt gucke ich mal gerade, welches ich dir hier raussuche. Kafune zum Beispiel, das ist aus dem brasilianischen Portugiesisch. Schon mal gehört?
Nee.
Kafune?
Nee.
Das ist die liebevolle Geste, mit den Fingern durch das Haar einer geliebten Person zu streichen.
Bei dem Gegenüber?
Ja.
Oh.
Oder bei deinem Kind oder wem auch immer. Oder ja. Bei deinem Partner oder so weiter. Das ist Kafune.
Kafune, auch hübsch.
Das ist schön, ne?
Ja, sehr hübsch.
Komm. Ach, ganz lustig ist übrigens aus dem Schottischen Hörkeldörkel. Und zwar herumliegen im Bett, nachdem man schon wach ist.
Oh, ich lieb's.
Ja, das ist ein Verb. To Hörkeldörkel.
Hörkeldörkel.
Und der Klassiker, ich weiß gar nicht, ob der Klassiker auch hier dabei ist. Oh nein. Ah, den Klassiker, den finde ich hier leider nicht. Denn der war wohl offensichtlich nicht auf dem Schild, denn der fiel mir noch ein. Das ist aus dem Finnischen, wenn man einfach in Unterhose auf dem Sofa sitzt und noch ein Bier trinkt. Dafür haben die ein Wort.
Ne.
Ja, mit K. Karus, Krarus,
also
da. Aber schade, das steht noch nicht auf dieser Liste.
Ich merke mir Hörkeldörkel. Das mache ich.
Du merkst dir
Hörkeldörkel. Das mache ich gleich mal.
Hörkeldörkel. Und zum Schluss vielleicht noch, das fand ich auch ganz schön, das kannte ich noch nicht. Es gibt im Französischen das Wort, und deine Eltern sind Französischlehrer beide, hast gesagt, Cercle Vertueux, das ist der Engelskreis. Als Gegenteil von Teufelskreis, wenn alles gut und rund läuft,
oh,
dann nennen die das einen Cercle Vertueux.
Ach, und wo ist das in Lübeck?
Das war, das
Ach,
ist
schon,
jetzt
schon
vorbei.
Ach,
das war irgendwo, ich glaube, am Dom. Ich habe es vergessen. Mir hat gestern noch mal jemand ein Foto geschickt.
Ja.
Und da hat sie dann ganz viele Schilder auf
oh,
ein Bild gemacht.
Ist ja toll, tolle Idee.
Ich schicke sie dir auf jeden Fall gleich noch. Man hat damit unglaubliche Freude.
Oh, wie schön. Vielen Dank für die ganzen netten Worte.
Anna, das war eine richtig schöne Begegnung. Wir sind ein bisschen eingetaucht in dein Universum, haben uns ein bisschen mit deiner Mathematik beschäftigt.
Ja.
Und viele werden dich auch erleben, dann auch demnächst wieder auf der Bühne. Du bist auch im Herbst, in deinem geliebten Herbst, bist du auch wieder unterwegs.
Kann man aber auch auf meiner Webseite gucken, wo die Termine sind.
Sehr schön.
Super.
Dann tausend Dank. Oh, ganz zum Schluss, ich mache mit dir noch ein kleines Rezept. Ich will, dass du ein Rezept erstellst für einen guten Konzerttag.
Ja.
Für dich persönlich, es gibt 5 Dinge, die du dir aussuchen musst. Das erste ist eine Emotion. Davon brauchen wir eine Portion, eine Emotion. Dann brauchen wir 2 Tassen oder so Teller von einem Lieblingsgetränk oder Nahrung. Eine Prise, das ist ein Ort oder eine Stimmung oder eine Musik, ein bestimmter Song. Dann mindestens so und so viele Minuten auf der Bühne. Und zum Garnieren noch irgendein kleines Ritual oder noch ein kleines süßes Detail. Und das ist dann Annas Rezept für einen gelungenen Konzerttag. So.
Also, ich habe es gar nicht verstanden.
Nein, okay, pass auf. Also, ich brauche nur deine Informationen.
Ja.
Rezept für einen gelungenen Konzerttag für dich. Wir brauchen eine Portion, irgendeine Emotion. Eine Portion
Zuversicht.
Wunderschön, natürlich Zuversicht.
Ja, wirklich.
2 Tassen oder 2 Teller, jetzt ein Lieblingsgetränk oder eine Nahrung?
2 Tassen.
Was nehmen? 2 Tassen oder 2 Teller?
2 Teller Spaghetti-Eis.
Ist gut. Dann eine Prise und jetzt einen Ort oder eine Stimmung oder eine Musik, einen Song, irgendetwas.
Eine Prise Ostsee, Strand.
Schön. Mindestens wie viele Minuten auf der Bühne?
Mindestens.
Zu einem richtig guten Konzerttag. Wie viele Minuten auf der Bühne mindestens?
49.
Oh, mindestens 49. Ist gut. Okay, und dann noch zum Garnieren. Irgendein kleines Ritual oder ein kleines Detail. Was könnte das sein?
Streichinstrumente stimmen.
Du selber stimmen?
Nee.
Nein, hören.
Nee, ja.
Okay, Streichinstrumente. Stimmen hören. Okay, cool.
Ach, toll.
Dir vielen Dank.
Ich danke dir.
Dann hoffe ich, dass du bald eine neue, schöne Bleibe findest. Und wir sind auch gespannt, was aus Frau Rachaels wird.
Ob ich sie weiterziehen lasse oder mitnehme.
In die Welt hinaus.
Ja, mal schauen. Ich werde berichten.
Vielen Dank und bis die Tage wieder.
Bis die Tage. Mach's gut.
La, 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 la. Und dies Liebeslied ist jetzt aus.
Mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallöchen, wir sind wieder zurück und wir haben uns was vorgenommen für die zweite Staffel. Wir wollen noch näher dran an die künstliche Intelligenz, noch mehr gucken, wo kommt die denn schon zum Einsatz? Da gibt es nämlich eine ganze Menge.
Also genau genommen bist du wieder zurück, Aljoscha, und ich bin jetzt auch an Bord. Wir, das sind Aljoscha Burchert vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und ich, Simin Sadeghi vom Saarländischen Rundfunk.
KI und jetzt? Der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Wir gehen noch näher ran.
Genau, beispielgefällig. Wir haben mit einem Berliner gesprochen, also nicht mit dem Fettgebäck, sondern mit einem Mann, der durch KI abgenommen hat, indem er sich seinen eigenen Chatbot gebaut hat.
Also ohne das Fettgebäck, kann man sagen. Und wir haben uns mal
schade.
Wir haben uns mal angeguckt, wie einfach das ist, mit KI einen Schockanruf zu machen. Aber vor allem auch, wie die KI gegen Verbrechen vorgeht. Da geht nämlich schon eine ganze Menge.
KI und jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Los geht's ab dem 26. Juni.